Ja, herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Ja. Der Jörg und ich sind wieder hier am Start.
Genau, hallo Jörg. Zusammen.
Ja, nach einer langen Pause, würde ich sagen, von einigen virtuellen Sendungen gibt es wieder eine echte Sendung. Also der aufmerksame Datenkanalshörer hat ja vielleicht mitbekommen, dass der letzte, auch nicht im Studio produzierte Datenkanal, die Nummer 40 gewesen sein müsste, 40 oder 39, jetzt verlässt mich wieder mein Nummerngedächtnis, aber egal. Und das war die Sendung zur Netzpolitik in Thüringen, die also vor langer Zeit ausgestrahlt worden ist. Es ist im Mai 2015 gewesen, also das ist doch schon ganz lange her. Dann haben wir ganz lange Pause gemacht. Hat mich am Jahresanfang das Campusradio gefragt, ob wir nicht irgendwie eine Sendung mal über den 32C3 machen können, also den Chaos Communication Kongress in Hamburg. Dann habe ich gesagt, ja, und die Sendung gibt es mittlerweile auch online auf datenkanal.org. Könnt ihr euch also auch anhören. Ist halt mal ein anderes Format und war auch für das Campusradio ein Experiment. Also das Campusradio ist ansonsten eher, sagen wir mal, Kurzinformation, also das klassische Radioformat. Das heißt, so ein, zwei Minuten Beitrag oder vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und so ein, ja, ich sag mal, zwei Stunden Laberbeitrag war jetzt eher mal ungewohnt, aber ich denke, für alle Beteiligten war das ein interessantes, ein schönes Experiment. Und also ich denke, wir können uns beide vorstellen, auch wieder mal so eine Sache zu machen. Und vielleicht wird es abwechselnd immer mal ein Radio OKJ Datenkanal und mal ein Campus Radio Datenkanal geben. Das wird sich noch zeigen. Ja, genau. Und wir sind jetzt eben nach einer langen Pause wieder auf Sendung. Also je nachdem, wenn ihr die Sendung hört, könnte es sein, dass es schon vorher einen Datenkanal nochmal gab, in offiziellem Radio produzierten oder auch nie. Das können wir also noch nicht ganz genau sagen.
Genau. Das heißt also, wenn wir hier gerade sprechen, könnt ihr uns jetzt nicht live hören, sondern eben zeitversetzt. Wir sitzen nämlich gerade hier wieder mal vor einer Aufzeichnung. Eben hatten wir schon die Überlegung gehabt, wann das letzte Mal... Denn die bisherigen Sendungen haben wir halt alle wirklich im Studio gehabt, sodass wir an der Stelle die Worte gesprochen und kurz danach sie dann auch wirklich draußen zu hören waren in der Welt.
Genau, also ja. Nahezu 100% war live. Also wie gesagt, der letzte zur Netzpolitik, der war aufgezeichnet. Genau. Dann unsere Sendung war eine Aufzeichnung. Und dann müsste ich jetzt mal tief nachdenken und kramen, welche vielleicht noch Aufzeichnungen gewesen sind. Also es gab halt schon Datenkanäle, wo ich auch Interviews geführt habe, die wir dann zum Teil in die Live-Sendung mit eingebunden haben, beziehungsweise die wir dann auch separat ausgestrahlt haben.
Na, dein erster Besuch bei Herrn Hahn müsste auch eine aufgezeichnete Sendung gewesen sein.
Ja, dann haben wir auch eine Interviews gemacht auf Chemnitzer Linux-Tagen, auch schon vor vermutlich 3 Jahren, die wir dann eingebunden haben. Dann der zweite Datenkanal, da ging es um Finanzierung von Open-Source-Projekten. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern oder auch nicht.
Ja,
aber da habe ich ein Interview geführt mit dem Mika Burkop vom Himmelprojekt. Allerdings ist es da so, dass die reine Sendung ist da verhunzt worden. Also da hat irgendwie die Aufzeichnung hier im Radio OKJ nicht geklappt. Da kommt quasi also nur Raum und ganz im Hintergrund hört man unsere Stimmen und das haben wir auch nie wieder bereinigt gekriegt. Also die Datei könnt ihr vermutlich sogar auf unserer Datenkanalseite runterladen, aber anhören wird eher schwierig. Aber das Interview interessanterweise ist noch da, weil das habe ich also damals über Skype aufgezeichnet und das kann man sich also noch anhören. Ja, und jetzt müsste man nachdenken. Also genau. Das ist...
Also die Sendungen waren wirklich in dem Sinne mit Studiogästen live und dass wir sie direkt produziert haben, ohne eben diese ganzen Dinge ringsherum, sowas wie Nachkorrektur und ähnliches.
Ja.
Das Einzige sind ja wirklich nur die Sendungen, die dann übers Netz verfügbar sind, die nochmal etwas aufgearbeitet sind, aber nicht wirklich inhaltlich nochmal verändert.
Genau. Wobei, also inhaltlich verändere ich die insofern, dass wenn wir zu viele Äs drin haben oder vielleicht manchmal eine längere Denkpause machen oder sowas, versuche ich das mir da anzuhören und zu überlegen, sind das jetzt zu viele Äs? Dann schneide ich ein paar raus oder mache auch die Denkpausen vielleicht kürzer, so in der Hoffnung, dass es für euch als Hörer am Ende sich angenehmer anhören lässt. Allerdings, wir sind beide keine professionellen Radiomacher, das heißt, es kann sein, dass das da besser wird, dadurch aber vielleicht auch schlimmer. Also da fehlt uns beiden, glaube ich, so ein bisschen die Theorie dahinter.
Na, Theorie bzw. Praxis und Übung einfach.
Ja, genau.
Dass man, wenn man das regelmäßig macht, in dem Sinne auch einfach die Erfahrung hat bzw. an der passenden Stelle weiß, wohin man greift, was sinnvoll ist.
Ja.
Genau. Die heutige Sendung findet jetzt durch Startschwierigkeiten in das neue Sendekonzept auch etwas als Aufzeichnung statt. Nichtsdestotrotz wollen wir halt auch diese Gelegenheit jetzt einfach nutzen, die Zeit einfach mit verwenden und uns heute mit dem Thema HTTPS.
Genau, also das wird so das Thema der Sendung sein. Und aber bevor wir da einsteigen, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich selbst New York selbst, so, ich glaube, ein halbes Jahr nicht gesehen habe. Und es nie über den Weg gelaufen sind. Und deswegen wollte ich erstmal so die Frage an dich stellen, was du so im letzten halben Jahr vielleicht interessantes IT-technisches erlebt hast, ob es da irgendwas gab, was erzählenswert ist. Ansonsten kann ich ja vielleicht so von mir mal ein paar Geschichten erzählen, während du nachdenkst. Und zwar eine Sache, die mehr oder weniger interessant ist, spielte sich bei mir im Dezember ab. Und zwar am 11. September, eines schönen Morgens, wachte ich auf, ging an meinen Rechner, guckte nach meinen Mails und da fand ich eine Mail, die da behauptete, sie käme von Twitter. Und die Mail sagte halt, dass mein Account, mein Twitter-Account, Ziel eines staatlichen Hacking-Angriffs war. Und dass also irgendjemand versucht hat, hier Daten aus diesem Account auszulesen und ich sollte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und vielleicht also so einen Ratgeber mal lesen zu sicheren Sachen und auch Tor benutzen, um auf meinen Account zuzugreifen. Und das war erstmal sozusagen eine überraschende Mail. Also die steht auch online, habe ich online gestellt. Und ich meine, der erste Verdacht ist natürlich, wenn man so eine Mail bekommt, naja, das also ist ja ein Scherz erlauben, kommt die von Twitter, also irgendwie, also so Phishing oder was auch immer, kriegt er so vermutlich auch diverses bei Mails. Und dann habe ich mir halt die Mail ein bisschen angeguckt und die war quasi unterschrieben sozusagen, also die Kopfdateien der Mail waren unterschrieben, dann also von Twitter in dem Falle, der ganze Weg kam von Twitter, also es sah sehr danach aus, dass die Mail also in der Tat von Twitter geschrieben worden ist, was natürlich erstmal ein bisschen die Mail interessanter und auch beängstigender machte. Und dann habe ich halt mal so ein paar Chatfenster angemacht und ein paar Leute gefragt oder mal so in den Raum geworfen, dass ich hier so eine Mail gekriegt habe. Und dann antworteten die mir, ja, das haben letzte Nacht einige bekommen, also guck mal auf Twitter und such mal nach dem und dem. Und in der Tat fand ich dann doch einige Leute, die eben eine gleichlautende Mail bekommen hatten. Und es war also mittlerweile auch so, dass ein paar Journalisten darauf aufmerksam geworden sind und auch bei Twitter angefragt haben. Und Twitter hatte auch also offiziell bestätigt, dann, dass diese Mail von Twitter stammte und dass es halt so ist, wie es ist.
Also gewollterweise wurde die versendet.
Genau,
ist also bei Twitter ein Einbruch gewesen und deren Server wurden missbraucht.
Na und jetzt sozusagen dort an der Stelle beginnen jetzt die offenen Fragen. Also mehr als sozusagen, sie wurden gehackt und bitte achten Sie auf Ihre Datensicherheit, hat Twitter bisher nie gesagt. Also das war quasi alles. Sie haben halt im Dezember gesagt, sie untersuchen den Fall und wollen deswegen auch nichts weiter sagen. Und ja, und ich habe dann eben angefangen, erstmal ein bisschen rumzusuchen, zu gucken, wer hat das alles gekriegt und lässt sich da irgendwie ein gemeinsames Muster feststellen. Und also stand heute, das heißt so Mitte Januar 2016, so einen knappen Monat nach dieser Mail, habe ich 52 Leute gefunden bei Twitter, die eben genau diesen Brief gekriegt haben. Der wird jeweils in der Landessprache verfasst. Also auch in dem Falle guten Deutsch, guten Englisch und so weiter. Dann war natürlich die Frage, guckt man sich so die Accounts an, wer ist das? Stellt sich aber raus, dass es keine offensichtlichen Gemeinsamkeiten bei den Accounts gibt. Also was man sagen kann, was auffällig ist, dass viele, sagen wir mal, Tor-Entwickler bzw. Leute dabei sind, die sehr eng mit dem Tor-Projekt verbunden sind. Also rund 10%, 5 bis 6 Leute sind entweder wirklich Tor-Entwickler, die an der Software mitschreiben, beziehungsweise halt im näheren Umfeld von Tor mit unterwegs sind. Es gibt einige Accounts, die angeblich Tor auch täglich benutzen, auch für Twitter, was auch glaubwürdig ist. Allerdings gibt es auch sehr viele Accounts, die sagen, sie nutzen Twitter entweder unregelmäßig oder gar nie. Mhm. Also deswegen, das war so der erste Verdacht, der aufkam, dass offensichtlich hier irgendwie so ein Zusammenspiel von Tor und Twitter, es da Probleme gab. Aber es ist lässt sich eigentlich nicht so sagen, weil es doch einige gibt, die in dem fraglichen Zeitraum oder sagen wir, eventuellen Zeitraum gar nicht Twitter benutzt haben und trotzdem eine Mail bekamen. Oder aber eben Twitter gar nicht über Tor benutzt haben.
Und haben alle am 11. September die E-Mail bekommen?
Der 11. Dezember? Also einige Mails kamen danach. Also so 11. plus, ich glaube so 4-5 Tage waren so die meisten Sachen. Und also jetzt auch im Januar haben sich noch ein paar Leute bei mir gemeldet und die haben aber auch angeblich alle Anfang Dezember die Mail bekommen. Mhm. Also es ist vermutlich der ganze Schwung doch so ungefähr zum selben Zeitraum herausgeschickt worden. Dann habe ich von ein paar Tage, also so vielleicht 12., 13., 14., haben sich einige gemeldet, die auch so eine Art Pop-up von Twitter gekriegt haben, mit auch so einem Text, die sind gehackt worden und passen Sie bitte auf Ihre Daten auf. Also die haben halt das Pop-up gesehen, manche haben Pop-up und E-Mail gekriegt, manche nur Pop-up. Dann haben wir halt versucht, irgendwie bei Twitter mal anzufragen, was da nur los ist und ja, Twitter äußert sich gar nicht. Und ja, dann wie gesagt, gab es halt den 32C3. Und es war so, dass eben viele von den Mail-Empfängern doch auch beim Kongress mit waren. Und dann haben wir halt spontan da ein Treffen mal anberaumt. Dann waren durchaus vielleicht so 10 Leute, die wir uns dann getroffen haben. Und haben mal so in die Runde gefragt, was denkt denn ihr, warum ihr die Mail gekriegt habt? Und habt ihr eine Idee und so weiter? Aber so richtig Idee hatte natürlich niemand. Also es ist, war eben zu divers. Also war auch so, dass die Leute aus verschiedenen Ländern kamen, also Nordamerika, also USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, gab Leute aus Indien, Leute aus Russland, also wirklich recht breit. Natürlich schwerpunktmäßig war so, ich sag mal, Europa und Nordamerika, aber ich meine, das ist nie unbedingt auffällig, weil die meisten der Twitter-User vermutlich genau aus dieser Sphäre auch kommen. Also das ist jetzt nie wirklich auffällig. Also es gab schon einige, die auch, sagen wir, aktivistisch unterwegs waren, die so in irgendwelchen Bereichen, sagen wir, als man als Aktivisten bezeichnen kann. Aber auch hier nie alle so in derselben Richtung. Also gab halt also eine Gruppe, also gerade beim Kongress, hat sich bei mir gemeldet, die hieß, also der Twitter-Name hieß RT4MN. Sagte mir gar nichts. Und dann auch der Name war Rights for Minnesota oder irgend sowas oder irgendwas. Mhm. Und interessanterweise, waren halt ein paar Amerikaner bei uns im Treffen mit dabei und hatte ich gerade gesagt, dass sie eben gerade gemeldet haben. Und ich meine, ah ja, that's a right-wing group und also irgend so eine, naja, rechte Liberation Front da, die irgendwie, also vermutlich, also wie es klang, Minnesota vom Rest der USA abtrennen wollen, weil es das Land ein eigener Staat sein sollte und so weiter. Also also solche Gruppen, dann auch Aktivisten, die vielleicht eher in die linke Orientierung gehen, dann die Inder haben irgendwie was ganz anderes gemacht. Der Russe, der eine zumindest war so, falls ein Tweet, also er hat halt viel Russisch getweetet, was ich lesen konnte, war der so pro-ukrainisch Aktivist unterwegs. Also waren ganz verschiedene sozusagen auch aktivistische Ansätze. Es war auch nicht so, dass jetzt alle dasselbe machen. Deswegen ist auch unklar, wer jetzt sozusagen hier der Angreifer vielleicht sein könnte. Und ja, jedenfalls bei dem Treffen kam halt nichts weiter raus. Und wir haben halt dann überlegt, nochmal Twitter ein paar Fragen zu stellen, um mal hier ein bisschen Aufklärung zu bitten. Und haben dann das Ganze jetzt ein bisschen diskutiert bis zum Mitte Januar. Und ja, haben dann quasi einen offenen Brief veröffentlicht und mit ein paar Fragen, die wir an Twitter haben. Und das ist jetzt halt von diversen Medien aufgegriffen worden, also das Zeit Online. Die haben zum Beispiel eben darüber berichtet, haben auch nochmal versucht, bei Twitter anzufragen, aber Twitter antwortete da nicht. Auch die also US-Zeitschriften, die La Stampa in Italien hatte da was geschrieben und Mich hatte irgendwie gestern noch jemand von Newsweek angeschrieben. Und also gibt es verschiedene Journalisten, die da aufgesprungen sind. Und da versuchen wir, Informationen rauszukriegen. Aber bisher ist da nichts zu hören. Das Einzige, was die Journalisten mir gesagt haben, ist, dass es interessanterweise so ist, dass es, also Twitter hat so verschiedene Pressesprecher, die man dann halt ansprechen kann und sagen, geben Sie mal Auskunft zu dem und dem. Und hier ist es so, dass es also jetzt nur bei Twitter über einen einzigen Pressesprecher läuft und alle anderen dürfen zu dem Thema nichts sagen. Mhm. Also, und der eine Pressesprecher sagt aber auch, dass er zu dem Thema nichts sagen kann. Mhm. Ja. Aber das ist, deutet schon darauf hin, dass auch seitens Twitter so ein bisschen die Kommunikation gesteuert werden soll. Und auch das, was man jetzt nach außen gibt oder nicht.
Mhm. Ja. War denn dieses Pop-up reproduzierbar oder haben die das nur einmalig bekommen?
Das weiß ich nie. Normalerweise ist es bei Twitter so, wenn du das wegklickst, dann ist es auch weg.
Und sah es aus wie ein normales Twitter-Pop-Up?
Ja, oder war's also die Screenshots, die ich gesehen habe, sahen ganz, also wirklich aus wie ein normales Twitter-Pop-Up.
Hm. Hat einer zufällig von denen noch den HTML-Text oder sowas? Also die Quellen dazu?
Müsste ich fragen, weiß ich nicht.
Mich hat es im Prinzip interessiert, ob das ordnungsgemäß eingebettet war in den regulären Quelltext oder ob das unter Umständen irgendeine Injection war, dass an der Stelle irgendwas, eine Lücke in dem Sinne ausgenutzt wurde. Also ob die Frage ist, also für mich so ein bisschen die Frage, ist es von Twitter initiiert oder wurden einfach nur die Twitter-Dienste missbraucht?
Also, was die Mail betrifft, da hat Twitter offiziell bestätigt, dass sie die Mail geschickt haben. Also,
und wer?
Was?
Also, wer die geschickt hat bei Twitter? Eben die PR-Abteilung? Wollten sie mal wieder irgendwie in die Medien kommen? Oder?
Das weiß ich nicht. Also, vermutlich eher nicht. Also, ich meine, da würde man das breiter streuen, denke ich. Also, nicht nur irgendwie an 50 Accounts und. Und es ist ja auch nie kontrollierbar, ob das überhaupt, also es kann ja auch sein, dass sich die 50 Leute verängstigt zurückziehen, ihre Twitter-Accounts abmelden und nie irgendwas sagen darüber. Also sozusagen als PR-Aktion wäre das vielleicht nicht ganz so geeignet. Also was ich vermuten würde, dass da irgendwelche Algorithmen im Hintergrund angesprungen sind, die auf solche Angriffe reagieren und dann automatisiert die Nutzer anschreiben. Also das... Also sagen wir, der Inhalt der Mail war gleichlautend. Wie gesagt, er ist halt lokalisiert worden auf die jeweilige Sprache. Also das heißt auch, das ist sowas, was eben nicht irgendwie mal über Nacht entstanden ist, sondern die Mails muss es irgendwie schon, also sozusagen den Mail-Text muss es schon gegeben haben. Aber von wem die jetzt wirklich kam, also kam irgendwie von info@twitter.com oder notify@twitter.com, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer der Absender war, aber so eine Maschinen-Twitter-Adresse.
Okay, denn das würde ja wiederum eben bedeuten, dass Twitter einen derartigen Benachrichtigungsmechanismus implementiert hat, dass sie in dem Sinne bei auffälligen Zugriffen in dementsprechend die Leute anschreiben. Und da hier ja auch gezielt von staatlichen Behörden die Rede, also das finde ich auch etwas merkwürdig, dass man, wenn man automatisiert nicht staatliche von staatlichen Zugriffen unterscheiden kann.
Naja, also das wissen wir ja gar nicht, ob sie das unterscheiden. Es kann ja einfach sein, dass die Mail ab einem gewissen Angriffsgrad immer sozusagen ein staatlicher Angreifer war. Also sozusagen jeder, der mehr als 3 Passwortraseversuche hat, ist halt ein staatlicher Angreifer. Und alles andere waren die Skriptkiddies. Also keine Ahnung. Also das ist ja auch unklar, was das Kriterium ist, warum da staatlich drin steht. Also vielleicht war die IP-Adresse von irgendeiner .gov-Adresse oder sowas, die da angegriffen hat. Das kann ja auch sein. Oder .ru, .gov.ru oder was auch immer.
Ja, aber... Also wenn sie es im Prinzip in dem Sinne mit Lokalisierung und das regulär bei sich im System eingebaut haben, dann hätte ich ein bisschen mehr Professionalität erwartet, sprich nicht wir gucken, wie die Domain endet.
Ja, also wie auch immer. Also, ich meine, der BND macht das ja durchaus auch so, dass er sagt, deutsche Verkehr oder sozusagen deutsche E-Mail-Adressen enden auf .de. Und die gucken wir uns nicht an, aber alles andere, wer gmail.com hat, ist per Definition kein deutscher Staatsbürger.
Ja, aber das sind ja halt in dem Sinne öffentliche Stellen und das andere sind Stellen, die damit auch Geld verdienen wollen.
Ja, genau. Also und da, wie gesagt, Twitter lässt sich da auch in keiner Art und Weise in die Karten gucken. Also die sagen dazu nichts. Also die einzige Stellungnahme ist entweder, wir sagen dazu nichts oder wir haben schon alles gesagt.
Also ich hatte jetzt eben noch den Gedanken, dass das eine Einmalaktion war und dass einer der 50 Personen ernsthaft einen Hinweis bekommen sollte, und die anderen in dem Sinne zur Verschleierung einfach da sind. Oder in dem Sinne müsste sich auch nicht mal unbedingt derjenige noch mitgemeldet haben, dass man einfach in dem Sinne es, im Prinzip noch die Nebelbombe daneben gezündet hat, um das eigentliche Ziel zu vertuschen. Und dass das insofern schon doch gewollt war von Twitter, dass sie jemanden einen Tipp geben wollten. Weil sie sich denken, wie war denn diese E-Mail verschlüsselt oder in irgendeiner Form? Nee, also es war ganz normal.
Das Plaintext, war eine,
flubdiwub.
Nee, eine HTML-Mail und Plaintext, also beides.
Also insofern wurde es direkt am Netzübergangsknoten bei Twitter heraus spätestens abgegriffen.
Genau.
Ja, und wenn man in dem Sinne als großer Konzern in dem Sinne auch Geheimnisverrat betreiben will, aber sich auch in dem Sinne schützen will, fände ich das als ein interessantes Vorgehen. Du schickst das an den einen plus an x andere, unter Umständen mit solch schwammigen Irgendwas-Formulierungen, derjenige, den es betreffen soll, oder der die Nachricht empfangen soll, kann es in dem Sinne wahrscheinlich dann deuten und die andere verwirrt es einfach.
Aber es ist trotzdem immer noch die Frage, warum macht man dann sowas? Weißt du?
Da würde ich dann wiederum jetzt schlussfolgern, dass es irgendwen bei Twitter gibt, der ziemlich starke moralische Grundsätze hat. Denn, nehmen wir mal den Inhalt als wirklich wahrhaft an, dass halt jemand als Ziel von irgendwelchen Geheimdiensten gilt. Dass halt jemand wirklich verfolgt wird und Twitter wollte dem Tipp geben, so nach dem Motto, hier, letzte Woche ist bei uns ein Durchsuchungsbeschluss eingeflattert für die und die und die Daten. Wir haben es gesehen, bei dir ist das nicht ganz und gar, es könnte gefährlich werden für dich. So nach dem Motto, wir dürfen es dir nicht sagen, aber wir erzählen es der Welt.
Warum schreibt man es dann dem Nutzer nicht direkt?
Weil es eben direkt am Ausgang abgefangen wird. Das ist, also wie ich als Whistleblower auch nicht irgendwie direkt Kontakt mit, also oder ich werde auch nicht meinen Blog-Eintrag verwenden, um zu erzählen, was dort und dort passiert.
Ich überlege gerade, unter der Annahme, dass unter den N Leuten, die jetzt die Mail gekriegt haben, auch die betroffene Person dabei war, ändert sich ja aus Sicht des Geheimdienstes, der die Nachricht vielleicht abfangen könnte, trotzdem nicht, weil der sieht ja trotzdem, okay, die eine Person hat die Nachricht gekriegt und ist jetzt vorgewarnt. Also sozusagen, es ist ja quasi immer noch egal, ob du den direkt anschreibst und nur den, oder ob du den und noch eine unbekannte andere Menge an Leuten anschreibst. Also das.
Trotzdem würde ich erwarten, also muss auch der Geheimdienst an der Stelle für denjenigen diese Information mit rausfischen. Also klar, wenn man im Prinzip davon ausgeht, dass sie dann auch gezielt diese Person X da überwachen, werden sie auch genau bei dem diese interessante Botschaft sehen, die vielleicht in maschineller Auswertung an Bedeutung verliert, weil sie eben auch in x andere Richtung gegangen ist. Denn so wie du es angefangen hast zu erzählen, habe ich auch auf den Standard-Spam oder die Standard-Phishing-E-Mails getippt, sodass an der Stelle einfach die der Spam-Filter eher als Phishing anschlägt und wenn man dann ganz und gar noch irgendwelche Verteilnetze hat, dann ploppt das da hoch, okay, das ist so ein Ding, was wieder mal gerade durchs Netz wabert.
Ja, wobei, also ich sagen würde oder argumentieren würde, wenn ihr jetzt einen Dienst hast, der es schafft, ausgehenden Mails von Twitter mitzulesen, das dürften durchaus 2-3 mehr sein, als ich das so verschicke, der ist durchaus auch in der Lage, das Ziel individuell zu überwachen und auch dort sozusagen den Posteingang des Ziels auch zu überwachen. Also sozusagen, dass diese Nachricht jetzt irgendwie verloren geht, also das ist eher unwahrscheinlich, glaube ich.
Ein Gedanke war auch mit, habt ihr mal die Absender-Surfer verglichen? Also Twitter sollte eigentlich eine Heerschar von Aussurfern haben. Und ob es über einen gelaufen ist, also ob alle E-Mails aus demselben Surfer gekommen sind oder ob alle...
Nee.
Die sind, ich sag mal, über das ganz normale Mail-Surfer-Netz
genau.
bei Twitter gelaufen.
Hm. Also sie sind auf alle Fälle wirklich aus dem Netz von Twitter raus verschickt worden.
Gut.
Also das lässt sich sagen. Also wie gesagt, hatten auch so eine DKIM-Signatur. Mhm. Also insofern sie sind quasi von der Twitter-Infrastruktur gekommen. Ich meine, das, was wir wirklich nicht geguckt haben, wäre jetzt sozusagen jeweils der absendende Mail-Server gewesen ist.
Genau.
Das wäre vielleicht nochmal interessant zu gucken.
Also das war so mein Gedanke dass eventuell ein Mail-Server gekapert wurde und missbraucht wurde. Da aber Twitter hier jetzt mehr oder minder zugegeben hat, dass sie das ernsthaft ausgelöst haben. Aber offensichtlich, so wie ich es jetzt mit rausgehört habe, sind derartige Meldungen nie vorher aufgetreten und irgendwie auch danach nicht.
Nee. Also zumindest ist nichts bekannt. Das muss man einschränkend sagen. Also eben jetzt durch diesen offenen Brief ist nochmal ein bisschen so ist mal Publicity gekommen. Und da haben sich auch einige Leute noch bei mir gemeldet, die gesagt haben, sie haben das gekriegt. Aber alle, die sich jetzt hier gemeldet haben, also waren halt nur eine Handvoll, haben gesagt, dass sie diesen Brief auch am 11. Dezember also da gekriegt haben, wo es auch alle anderen gekriegt haben. Also es gab jetzt niemanden, der das irgendwie großartig nach diesem ersten Zeitraum gekriegt hat. Allerdings, was wir jetzt sozusagen auch im Gespräch rausgefunden, dass einige andere Leute von anderen Diensten lautende Mails gekriegt haben.
Ach so.
Also unter anderem jetzt bei der letzten Aktion hat sich die Jillian York gemeldet. Das ist eine Direktorin der IFF, Electronic Frontier Foundation. Und sie meinte, sie hat, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens 5-mal von Google in der weiteren Vergangenheit sowas schon gekriegt. Aber auch außer diesem Brief, dieser Mail, keinerlei weitere Informationen. Also Text war ähnlich lautend und auch andere haben gesagt, sie haben das von Yahoo gekriegt und von Facebook. Auch so ein Text, also eine Mail mit einem ähnlich lautenden Text. Das war ziemlich identisch auch zu dem, was wir von Twitter gekriegt haben.
Und was hat Twitter eigentlich bestätigt? Dass diese E-Mail von Ihnen versandt wurde oder dass sie von Ihnen initiiert wurde?
Dass sie von Ihnen versandt wurde.
Ah, das heißt also, die haben echt nur in die Maillogs geguckt und haben gesehen, ja, das Ding ist rausgegangen. Aber dass sie die ausgelöst haben, bewusst aus ihrem System, das haben sie nicht.
Das ist jetzt eine Spitzfindigkeit, da müsste ich mir nochmal das genaue Statement angucken von das. Also sie haben auch gesagt, dass im Dezember noch, dass sie den Vorfall untersuchen und deswegen eben nicht mehr dazu sagen können und wollen.
Ja, müsste man dann mal abwarten, ob sich eventuell eben wie nach den jetzt 6 Wochen oder sowas oder 4 Wochen was Besseres, ob sie irgendwas rausgefunden haben.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben eben jetzt diesen Brief verschickt und daraufhin haben eben einige Journalisten sich nochmal mit Twitter in Verbindung gesetzt und alle, von denen ich jetzt weiß, haben nur die Auskunft gekriegt von Twitter, dass sie dazu nicht mehr sagen, als das, was schon bekannt ist. Und ja, also ich habe zwar so ein bisschen im Stillen die Hoffnung, dass da noch was kommt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit war es das.
Ja, würde ich auch einfach vermuten. Entweder war es, dass sie irgendein Modul getestet haben, wo ein Bug drin war, oh Wunder, oder dass halt irgendwas anderes dahinter steckt. Denn ich sehe jetzt auch aus Twitters Sicht wenig Anlass, da irgendwas weiter zu erklären, etwas einzugestehen. Sie haben, glaube ich, an der Stelle nichts zu gewinnen, beziehungsweise, wenn sie es einfach totschweigen, versandet das.
Ja, das ist halt für die Betroffenen ein bisschen schwierig, weil du kriegst halt so einen Brief, wo drin steht, irgendeinen Staat hatte ich jetzt gehackt und ja, sei mal ein bisschen vorsichtiger demnächst, wenn du irgendwie über die Straße gehst. Und, aber dir niemand sagt, in welcher Form das gewesen ist. Also, und vielleicht auch warum, was sind die eventuellen Gemeinsamkeiten und so weiter. Also, die Fragen sind halt einfach offen geblieben und das ist vielleicht eine Sache, die den einen oder anderen durchaus beschäftigt und vielleicht auch ein paar schlaflose Nächte bereitet.
Okay, also schlaflos hätte ich jetzt nicht gerade erwartet. Aber an der Stelle, ja, es macht natürlich, vor allen Dingen eben da hier es aus der offiziellen Infrastruktur gekommen ist, hat es einen gewissen Wert, eine gewisse Wichtigkeit. Aber ansonsten eben derartige E-Mails in schlechtem Englisch oder schlechtem Deutsch zu finden sich ja zuhauf im Posteingangskasten.
Also wie gesagt, das war ja mein erster Verdacht und mein Finger kreiste quasi schon wie so ein Adler über der Löschtaste. Aber wie gesagt, nach kurzer Betrachtung der Mail war klar, das ist keine klassische Spam-Mail und wie gesagt, es wurde dann auch bestätigt, dass es eben eine echte Mail ist. Und ja, dann muss man sich halt schon fragen, was da hier sozusagen los ist.
Ich würde halt jetzt, also du stehst da etwas wahrscheinlich noch eher im Ziel von irgendwelchen staatlichen Organisationen.
Danke.
Also aufgrund deiner Tätigkeit und Ähnlichem, aber am Ende musst du ja selber ein bisschen einschätzen können, ob da nun ja jetzt der Mossad oder sonst wer hinter dir her sein könnte.
Alle.
Das ist auch ganz praktisch.
Immer wenn ich mein Telefon anmache, da höre ich erst dreimal klacken, bis ich wahrscheinlich die ganzen Dienste eingewählt und aufgeschalten habe und dann kann ich erst weiter telefonieren.
Also dann wird erst der Stecker gesteckt.
Genau.
Und du die Leitung bekommst.
Genau.
Ist schwierig, aber umgekehrt, diverse Richtungen und Ähnliches, mich würde es auch nicht wundern, wenn tatsächlich eine derartige Überwachung oder ein staatlicher Angriff in dem Sinne stattfindet. Eventuell ist auch gerade hier diese Vielfältigkeit der Benutzer, die in dem Sinne da benachrichtigt wurden, zeigt einfach auch, dass vielleicht ein flächendeckender Angriff war. Dass durch Zufall sich in dem Sinne die Tor-Leute mit darunter befinden.
Also flächendeckend würde ich hier wiederum nicht sagen, weil wenn du dir überlegst, wie viele Twitter-Nutzer hat, das, was ich aus dem Kopf nicht weiß, aber das sind mehrere 10 oder 100 Millionen. Und also wir haben jetzt 50 oder 52 gefunden. Also aus privaten Mails kann ich sagen, sind vielleicht ungefähr 60, die jetzt, was ich jetzt weiß. Und dann gibt es natürlich irgendwie eine unklare Dunkelziffer. Aber selbst wenn du jetzt sagst, es sind 100 oder wenn es 1000 wären, wären wir langsam im Bereich vom Promille. Noch nicht mehr. Also noch wesentlich weniger als ein Promille. Also das ist also einfach so wenig. Also von flächendeckend würde ich hier nie reden. Das war schon, also auch hier schon eher gezielt. Also die selbst wenn es 1000 Leute effektiv gewesen sein sollten, würde ich hier immer noch von einem vergleichsweise gezielten Versuch sprechen, weil wenn du dir sozusagen die Gesamtheit der Twitter-Nutzer anguckst, sind auch sogar 1000 eigentlich immer noch ein ganz minimaler Bruchteil.
Naja, aber wenn ich im Prinzip irgendwelche Angriffe versuche, wenn ich im Prinzip die Vermutung habe, bei Twitter einen Bug gefunden zu haben, über den ich einbrechen kann, also wenn ich mich noch selber versuche, dann mache ich das nicht in dem Sinne im, was weiß ich, eben 100er-Bereich, sondern eben im versuche es erstmal bei 3, 4 Leuten, sodass ich das dann unter Umständen, also vielleicht ist gerade die Zahl N, ich sag mal, bei 60 oder sowas hängen geblieben, weil der 61. der Account war, den sie geknackt haben, wo sie drinne waren und in dem Sinne die Twitter-Lücke hatten und jetzt frohfröhlich im Twitter-Zweit benutzen. Welcher Dienst das auch? Also dass eigentlich in dem Sinne weniger die Leute das Ziel waren, als mehr in dem Sinne der Twitter selber, also Twitter-Dienst selbst. Und bei Twitter hat aber eigentlich die Automatik diese, also welche Automatik, also das finde ich dann wiederum die interessante Frage, warum gibt es diese Automatik? Warum hat Twitter überhaupt sowas eingebaut? Beziehungsweise eben auch dieser Text. Ja. Also wie die da auf diese staatlichen Behörden schließen, und eben auch das in dieser Form versenden, die Leute in der Form benachrichtigen.
Ja, also das stimmt, das ist halt, also sind einfach viele Fragen offen.
Ja.
Und ja, also ich wollte es einfach mal mit angesprochen haben, weil ich es doch ein interessante Sache fand.
Ja, und beziehungsweise vielleicht findet sich jetzt auch durch den Datenkanal noch der ein oder andere, der sagt, ja, ich kenne das unter Umständen eben von einem anderen Dienst. Dass jemand auch sagt, er hat das, was weiß ich, schon bei Anbieter so und so erlebt. Hm. Beziehungsweise eben auch, dass jemand, also sich noch welche melden, die das auch bei Twitter hatten.
Ja,
genau. Vielleicht gibt es auch dieses Modul schon länger und es ist ja in der Vergangenheit. Oder vielleicht, weiß ich nicht, war Vollmond oder ähnlich, nee, kann nicht gewesen sein, aber...
Also ja, genau, also wenn ihr also sowas bekommen habt oder davon gehört habt von Freunden etc., gebt uns doch mal Bescheid. Ja. Meine E-Mail-Adresse ist im Netz zu finden, die Datenkanalsadresse ist im Netz zu finden und auch wenn ihr nach State-Sponsored Actors sucht, findet ihr die Webseite, die ist halt auch genau so, state-sponsored-actors.net. Und da gibt es auch ein Kommentarfeld und die ganzen Fragen und also quasi auch Updates zu dem ganzen Fall findet man dann unter der Seite. Also wir würden uns freuen, da auch mehr Sachen zu hören oder vielleicht auch mehr Theorien zu hören und zu gucken, was kann dann das alles noch sein. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ein interessanter, spannender Fall.
Das, beziehungsweise würde ich eventuell auch hier dran die Frage knüpfen, wer unter Umständen in der derartigen Organisationen unterwegs ist, wo gibt es solche Module? Also unterhält eventuell, sagen wir jetzt mal eben Google oder andere, oder Google, Facebook, Co., eventuell ein Automatismus, der die Benutzer benachrichtigt, wenn Zugriffsversuche geschehen? Und unter Umständen auch solches Wissen erlangt, auf welchem Weg auch immer, dass das eine staatliche Organisation ist, die den Zugriff versucht.
Also, ja, also der eine Teil deiner Frage lässt sich mit Ja beantworten. Ah. Also die haben Systeme / Algorithmen / irgendwas laufen, die versuchen sozusagen Unregelmäßigkeiten bei deinem Account zu finden. Also erstmal nur sozusagen Unregelmäßigkeiten im Allgemeinen. Also, mir fällt es bei einem Account ein, der von mehreren Leuten bedient wird. Mhm. Und da ist es halt so, dass einer der Benutzer im Ausland sitzt. Oder im Ausland war, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Jedenfalls, diese eine Auslandsbenutzung, die untypisch war, hat dazu geführt, dass der ganze Account gesperrt wurde. Weil es eben sozusagen, also weil ich glaube, es war Google, weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau, gesehen hat, meinetwegen vor 10 Minuten wurde der aus Deutschland heraus benutzt. Mhm. Und 10 Minuten später wurde er meinetwegen aus, was weiß ich, Südamerika benutzt zum Beispiel. Mhm. Und das kann halt sozusagen nicht sein. Das ist also sozusagen passt nicht und das führt dann in dem Falle zu der Sperrung des Accounts. Ich weiß es auch, ich habe bei einer Firma einen Firmen-Account, der auch über sozusagen im Hintergrund von Gmail gemanagt wird. Und sozusagen als alter Tor-Mensch nutze ich halt auch Tor, um die Mails quasi abzurufen, was halt auch dazu führt, dass die IP-Adressen, dass die Zugriffs-IP-Adressen immer springen natürlich. Und da ist es auch so, dass mir der Geschäftsführer der Firma immer mal Mails von Google weiterleitet und sagt, hier guck mal, ich habe wieder eine Warnung gekriegt, also da wird der Account nicht gesperrt. Also hier ist sozusagen den Algorithmen von Google auch klar, dass das in Ordnung ist, aber die senden trotzdem Warnmeldungen aus, in unklaren Abständen, dass der Zugriff von einem unklaren Account aus erfolgte. Beziehungsweise manchmal bei anderen Accounts empfiehlt auch Google sozusagen den Account zu sperren, weil das eben unklar ist. Also hier, und das betrifft Google, also wie auch so die ganzen großen Dienste eigentlich. Die haben also so Mechanismen laufen, die Unregelmäßigkeiten erkennen. Also manche schicken dir eine Warnmitteilung, dass es Unregelmäßigkeiten gab und du sollst bitte mal das überprüfen. Da gibt es dann also irgendwo meistens so eine Unterseite, wo du siehst, zu welchen Zeiten, über welche IP-Adresse man sich eingeloggt hat. Oder andere sperren halt den Account gleich und sagen, hier, das ist uns zu suspicious und bitte Passwort ändern oder bitte die Sicherheitsmechanismen. Und sag mal, das ist sozusagen diese Steigerungsform, die wir hier haben, dass es eben jetzt jemand schreibt, du bist von einem Staat gehackt worden, war mir bisher neu, das wusste ich also bis Anfang Dezember gar nicht, dass es solche Mails gibt, aber eben im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass sowohl Facebook wie Yahoo wie auch Google solche Mails auch schon versandt haben in der Vergangenheit. Mhm.
Gut, vielleicht ist es ja auch einfach nur eine unglückliche Formulierung, aber dann ist wiederum auch die Frage, warum es nicht häufiger zu diesen E-Mails kommt, denn dass Angriffe stattfinden, eben wie bei Twitter-Accounts, das würde ich auch für eine Normalität halten. Ja.
Also unglückliche Formulierung würde ich auch fast ausschließen, weil zum einen haben die ganzen großen Firmen, also auch insbesondere Twitter, eine recht große Rechtsabteilung. Und also der Job von Juristen ist es halt sozusagen auch an den Worten so lange zu feilen, bis die passen. Und auch hier bei Twitter war es so, dass die Mail, was ich vorhin schon sagte, die war in jeweils die Landessprache des Benutzers übersetzt. Das heißt, die ist halt auch nie gerade irgendwie vor 2 Minuten mal von jemandem geschrieben worden, sondern also da hat jemand sozusagen an der Formulierung gearbeitet und an dann halt auch an der Lokalisierung, Übersetzung in die jeweilige Landessprache.
Ja. Ja, von der Seite her kann man eigentlich nicht sagen, dass das aus Versehen unglücklich gewählt ist, sondern dass das Wort steht oder die Worte stehen da in den Sprachen bewusst.
Genau, genau.
Also das ist so ein Ding, eben würde mich mal interessieren, wie man da genau auf die Erkenntnis kommt, dass es ein staatlicher Dienst war, der da versucht hat, den Zugriff zu erlangen.
Genau, das ist auch eine der Fragen, die wir an Twitter gerichtet haben. Aber wie gesagt, mit dem bisherigen Ergebnis, was gleich null ist.
Genau. Aber vielleicht kann halt auch ein anderer Zuhörer Ähnliches berichten, weil sie in ihrer Firma auch die Glaskugel stehen haben, die genau eben anzeigt, staatlicher Angriff oder genau. Nicht staatlicher Angriff.
So ist es. Also ja, das war so eine der interessanteren Sachen, die mir in der Vergangenheit, also in der kürzeren, jüngeren Vergangenheit passiert sind. Und die andere Sache, die vielleicht auch noch erzählenswert ist, die wo man eventuell schon fast eine eigene Sendung drüber machen könnte, ist auch so eine Sache, die sich eigentlich wieder anschließt an vorige Sendung. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit, also wir sind ja leider gerade ohne Internet, deswegen ist es immer ein bisschen schwer, das also aus dem Kopf raus zu rezitieren, aber vor längerer Zeit hatten wir hier in der Sendung den Dr. Hasse eingeladen. Das war mal so eine Weihnachtssendung, wo er so ein bisschen mal die Rolle des Datenschutzbeauftragten vorstellen sollte. Und Herr Hasse ist allerdings nicht nur der Thüringer Datenschutzbeauftragte, sondern auch der Beauftragte für die Informationsfreiheit. Also Thüringen hat wie auch der Bund ein Informationsfreiheitsgesetz. Und ich hatte halt schon längere Zeit den Plan, mal dieses Instrument von Informationsfreiheitsanfragen mal auszuprobieren und mal Anfragen zu stellen. Und es ist halt erstmal die Frage, was stellt man jetzt für Anfragen? Und dann habe ich mir überlegt, du arbeitest im Bereich IT-Sicherheit und die Behörden müssen ja IT-Sicherheitsrichtlinien haben, Datenschutzrichtlinien haben, die sind, also die müssen sie aus meiner Sicht auf jeden Fall da haben. Die müssen auch so sein, dass jeder Mitarbeiter drauf zu oder jeder Beamte auch hier drauf Zugriff hat. Das heißt, also einfach zugänglich. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, die mal abzufragen. Eventuell, im besten Fall stehen die vielleicht sogar irgendwo abrufbar im Netz. Oder beziehungsweise leicht abrufbar da im Intranet. Und da habe ich erstmal so eine Testanfrage gestellt. Das funktionierte, wie ich dachte, ganz problemlos. Und dann dachte ich, okay, jetzt hat das geklappt, jetzt frage ich einfach mal alle Thüringer Ministerien ab, wie es da aussieht und hab müsstest du jetzt mal Jörgs Gesicht sehen. Ja, und hab das einfach mal gemacht und hab gedacht, mal gucken, was jetzt passiert. Und es gab halt ganz unterschiedliche Reaktionen, also die viele haben das auch schnell dann geschickt, haben gesagt, hier ist eine Mail und hier ist ein PDF-Dokument im Anhang, kannst du das bitte durchlesen? Und einige haben dann sich ein bisschen warten lassen, haben gesagt, sozusagen, wir haben einen Monat Zeit, darauf zu antworten. Und die haben halt nach einem Monat nicht geantwortet. Dann habe ich halt so nochmal gemahnt, gesagt, hier, ich habe da eine Anfrage gestellt und ich möchte doch mal bitte eine Antwort haben. Ein Ministerium hat mir geschrieben, dass die zuständige Mitarbeiterin irgendwie noch im Urlaub ist und ist für mich einsichtig, kann ich warten, also das ist ja jetzt nicht schlimm. Dann ein Ministerium hat mir geschrieben, dass sie mir diese Unterlagen nicht geben können, weil das würde ihre IT-Sicherheit schwächen und deswegen geben sie das nie raus. Das Innenministerium schrieb mir, dass die Unterlagen mir gerne schicken, aber sie rechnen derzeit mit Kosten von 182 €. Und ich soll Ihnen doch bitte schreiben, ob ich bereit bin, diese Kosten zu übernehmen. Und ja, das war für mich auch erstmal so ein Moment, wo ich mich erstmal hinsetzen musste und überlegen musste, woher kommt jetzt das Geld? Und dann habe ich halt, 182 € sind schon einen ganzen Pappenstiel. Also habe ich den erstmal zurückgeschrieben.
Das wird eine fiktive Summe sein.
Ja, das war, ja.
Umsatz und haben gesagt, okay, um das rauszusuchen, zu kopieren, nochmal abzuschreiben und Ähnliches.
Genau, deswegen, also um aus dieser fiktiven Summe eine zumindest ordentlich zu ermittelnde Summe zu machen, habe ich denen halt wieder geschrieben, habe gesagt, liebes Innenministerium, vielen Dank für Ihre Auskunft. Und sollen wir doch mal bitte eine Aufstellung der Kosten schicken, also wie sich diese 182 Euro zusammensetzen. Und ja, dann bekam ich halt wieder eine längere Mail mit tausenden von Paragraphen. Und irgendwo stand dann drin, ja, das, also ich habe jetzt auch die Mail hier nicht vorliegen, aber sozusagen Sachbearbeiter A sitzt 15 Minuten dran zum Stundensatz von X, sein Vorgesetzter muss das prüfen, der sitzt so und so viel lange dran an Stundensatz Y und dann muss noch der und der und der. Also müssen halt verschiedene Leute verschiedene Sachen nachprüfen. Also hier insbesondere ist es so, dass sie gesagt haben, wir müssen halt zum Verfassungsschutz gehen, das muss jemand machen, dann muss jemand zu den Polizeibehörden gehen, das muss die ganzen Unterbehörden abklappern und das sozusagen, dadurch sind sie dann halt auf die Summe gekommen. Na gut, das ist halt so, wie es ist. Mhm. Und dann gibt es ja eben zum Glück hier in Thüringen den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit, der hier vermitteln zumindest tätig ist. Also habe ich dann auch den eingeschaltet, habe um Vermittlung gebeten. Und ja, dann haben die halt auch dort das Innenministerium um Stellung gebeten. Und jetzt ist es so, dass das Verfahren läuft noch, also so bis jetzt in den nächsten Tagen hat das Innenministerium noch Zeit, da Stellung dazu zu nehmen. Und interessanterweise war es aber so, dass ich dann irgendwann einen Anruf vom ZDF bekam, die von dem Fall mitbekam. Also es gibt ja die Plattform Fragt den Staat, wo man das diese Anfragen durchführen kann. Und die bekamen halt, wir hatten irgendwie von dem Fall Wind bekommen und haben mich gebeten, also wir wollten halt generell eine Sendung machen zu Informationsfreiheitsanfragen. Und es scheint also mehrere Schwierigkeiten bei verschiedenen Bürgern damit zu geben und sie wollten gerne mich sozusagen als konkreten Fall hier rauspicken. Und ja, da habe ich also jetzt die Woche noch ein Interview mit dem ZDF gehabt und habe halt meinen Fall geschildert und die waren halt beim Innenministerium, haben das Innenministerium um Stellungnahme gebeten und bei Informationsfreiheitsbeauftragten haben denen um Stellungnahme gebeten. Und da wird also jetzt irgendwie demnächst auch noch eine kleine Fernsehbeitrag dazu entstehen.
Und sind diese Beiträge, diese Beträge, die da genannt wurden, als Kosten realistisch? Also was verdient ein? Oder und nee, gut, das wird der Beamte wahrscheinlich auch nicht verdienen, aber für was veranschlagt man als Stundensatz für einen Beamten?
Das ist ein bisschen schwer mit meiner Erinnerung. Ich glaube, es waren 19 Euro. Und da weiß ich aber jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ob das 19 Euro pro Viertelstunde waren oder 19 Euro pro Stunde. Da müsste ich nochmal das nachgucken.
Fände selbst 19 Euro für eine Viertelstunde, sprich im Prinzip 60 Euro, es wären 80 Euro dann die Stunde.
Genau.
Okay, das würde auch so ein bisschen satt hinkommen.
Aber es gibt dazu eben die Thüringer, ich glaube Verwaltungskostenverordnung heißt das.
Ach so.
Ah. Und dort ist das festgelegt. Die beziehen sich halt dann wieder auf Paragraph XY der Thüringer Verwaltungskostenverordnung. Ach so. Und da ist das festgelegt.
Die
und
das ist halt einfach die Freiheit, so viele Mitarbeiter einzubeziehen, wie sie gerne wollen.
Jein. Das ist jetzt sozusagen die Aufgabe des Informationsfreiheitsbeauftragten, also die Stellungnahme zunächst abzuwarten.
Ja, das.
Und dann muss er einschätzen, ob das gerechtfertigt ist. Also es ist halt immer so, also hier, ich frage ja nach vergleichsweise öffentlichen Informationen. Das heißt, also hier wäre es einfach nie gerechtfertigt, dass die Beamten quasi eine Stunde lang in den Keller hinuntersteigen, tausende von Akten wälzen und mir das alles in Rechnung stellen. Sondern diese Information, wie gesagt, ist quasi wirklich in der Behörde zumindest erstmal öffentlich, aus meiner Sicht, und muss auf einfachem Wege verfügbar sein. Das heißt, also wenn Sie sozusagen hier Kosten berechnen, dann muss das halt relativ wenig sein. Ist dann halt eher so, wenn man jetzt irgendwie, was haben wir, einen Vorgang von vor 5 Jahren, der irgendwo weit unten liegt.
Oder handschriftlich verfasst.
Ja, genau. Also das ist dann halt sozusagen eine erweiterte Auskunft und dann kann man halt auch mehr Kosten berechnen. Aber hier in dem Falle muss man sagen, ist das eigentlich aus meiner Sicht nicht zu erwarten. Aber es kann dennoch sein, dass auch der Informationsfreiheitsbeauftragte sagt, das ist in Ordnung so von der Berechnung her, auch der Aufwand ist in Ordnung. Mhm. Und na, dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, dann akzeptiere ich das, ich bezahle die 182 Euro. Also sagen wir so, diese 182 Euro sind auch nur ein Kostenvoranschlag. Also das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also Was ich jetzt, also Kostenvoranschlag ist auch zu viel gesagt, es ist eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten. Das heißt, also ich vermute, dass es noch juristisch noch nicht mal sozusagen die Struktur eines Kostenvoranschlags hat, es kann halt sein, dass die sagen, okay, wir mussten doch in den Keller absteigen, wir mussten alle Akten wälzen, umstapeln. Der Verfassungsschutz musste erstmal die ganzen NSU-Akten beiseite räumen. Und dann haben wir es irgendwie nach mehreren Stunden Sucharbeit mit Hunderten von Beamten gefunden. Und es kostet eben jetzt 12.800 Euro. Das ist also sozusagen die Möglichkeit, die es hier gibt. Aber da weiß ich nicht, wie dann zu reagieren wäre. Also sozusagen, da ich jetzt das im ersten Schritt akzeptiert habe, weiß nicht, also da habe ich jetzt sozusagen juristisch ein bisschen zu wenig Ahnung, da müsste ich mich nochmal belesen, wie das dann ist. Aber sag mal angenommen, es bleibt dabei, müsste ich eben die 182 Euro zahlen. Oder ich kriege dann die Auskunft, zahle das Geld und dann ist fertig. Also das ist dann ein ganz normaler Weg. Ich kann jetzt, auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch sagen, also da wieder gehen wir sozusagen zurück zu dem Fall, dass der Informationsfreiheitsbeauftragte sagt, 182 Euro sind in Ordnung. Dann kann es immer noch sein, dass ich sage, nee, ich finde aber, dass die nicht in Ordnung sind. Und dann wäre sozusagen der Weg, den ich gehen müsste, vermutlich, dass ich das Innenministerium bitte, mir einen Bescheid über die Kosten zu schicken mit einer Rechtshilfebelehrung. Und das gibt mir dann sozusagen juristisch wieder die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das heißt, ich müsste einen Anwalt einschalten, müsste dagegen klagen. Und dann würde dann ein Gericht entscheiden, ja, das ist in Ordnung oder es ist eben nicht in Ordnung. Das geht auch.
Ich würde auch in gewissem Sinne die 182 Euro gerne investieren, um nur zu sehen, wie schnell dann im Prinzip das Innenministerium zuckt. Ob dann unter Umständen als in dem PDF-Dokument als Verfassungszeitpunkt 2016 hinterlegt ist. Sprich, das Ding wurde angefertigt, nachdem die Anfrage gekommen ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Dass die jetzt einfach nur aufgrund dessen, dass ihnen gerade das Papier fehlt, praktisch richtig fehlt, nicht verlegt, sondern nicht vorhanden, sich auf diese Art und Weise versuchen rauszumogeln. Aber schon als du diese Geschichte erzählt hattest, war so ein bisschen mein Tipp dahingehend, dass es das Innenministerium
ist. Ja, also das ist wahrscheinlich damit zu rechnen. Also die anderen Richtlinien, die ich erhalten habe, sind auch durchaus schon älter. Also ich habe eine erhalten, die war von 2001. Die scheint auch seit 2001 nicht geändert worden zu sein. Eine war von 2005. Und also gibt schon hier verschiedene Daten. Und ich habe also jetzt das nebenbei mal rausgesucht. Also wurde geschrieben, diese Kosten setzen sich so zusammen. 4 Beteiligte, a 15 Minuten zu je 19 Euro. Bearbeitungszeit beim federführenden Sachbearbeiter 6 mal 15 Minuten zu je 14,50 Euro. Bearbeitungszeit bei dessen Vorgesetzten 1 mal 15 Minuten zu 19 Euro. So, das ist sozusagen der, und das ist das Ganze ist gespickt mit hier nach Ziffer 1411 der Anlage zur ersten Thüringer allgemeinen Verwaltungskostenordnung und so weiter. Also es stehen dann hier ganz viele Paragraphen noch dazu in diesen Sätzen, aber das sind so ungefähr die Sätze. Also entweder 19 Euro oder 14,50 Euro.
Aber schon dieses 4 Personen, das klang sowas wie diese Standardwitze, wie viele Leute braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln?
Ja, das ist ja immer abhängig, wer das Ganze, wer die wechselt.
Richtig, ja, welche Volksgruppe dafür herhalten muss. Und offensichtlich braucht man hier mindestens 4 Beamte, um ein Dokument heranzutragen.
Na gut, es sind halt hier mehrere Behörden. Also das geht halt hier, also die schreiben halt auch, dass sie...
Warum das, mehrere Behörden?
Also die müssen Verfassungsschutz anschreiben, die Polizei, sonstige für die Gefahrenabwehr zuständige Stellen und... Also es waren irgendwie 4 Stellen, die hier in Betracht kommen und die sozusagen angeschrieben werden, die sozusagen ihrerseits dann in den Keller hinabsteigen, die Sachen kopieren. Also das sind dadurch kommen die 4 wahrscheinlich zustande. Dann ist es aber so, dass hier die federführenden Sachbearbeiter sind 6 mal 15 Minuten. Also woher die 6 jetzt kommen, weiß ich nicht. Dann gibt es halt dann den federführenden Menschen und den Vorgesetzten. Das ist mir jetzt so ein bisschen rätselhaft. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber da bin ich auch zu weit weg von irgendwelchen Verwaltungskostenverordnungen und anderen ähnlich gelagerten Vorschriften. Und
hast du irgendwelche Informationen bekommen, wie in den anderen Behörden sowas ermittelt wurde? Oder wie solche Informationen hinterlegt sind? Also das fände ich auch interessant.
Also es ist generell so, dass also in Thüringen recht wenig Anfragen gestellt werden. Also es gibt den Rechenschaftsordner, wie heißt der? Also diesen Bericht vom Informationsfreiheitsbeauftragten. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren es, also das müsste jetzt 2014 gewesen sein, gab es 40 Anfragen. Mhm. Und der Bericht vom letzten Jahr, kam erst dieses Jahr raus. Ich weiß nicht, vielleicht gab es da ein paar mehr. Und ich meine, die Ministerien, die ich angeschrieben habe, es waren jetzt vermutlich so um die 10, also 8 bis 10 Ministerien. Das heißt also, wenn die Zahlen unverändert sind, bin ich jetzt schon für 25% der Anfragen im Freistaat Thüringen verantwortlich. Also da sieht man auch, dass es sind halt vergleichsweise wenig Anfragen, die bisher gestellt worden sind. Mhm. Also was ich vermuten würde, ist, wenn man jetzt an Jena denkt, wäre es sinnvoll, die Planungsunterlagen für den Eichplatz mal abzufragen. Und das eventuell kann man da vielleicht Erkenntnisse draus ziehen, vielleicht ist es auch gemacht worden, das weiß ich nicht. Ansonsten wird das Instrument halt auch vergleichsweise wenig benutzt. Und deswegen ist es halt mit Erfahrungsberichten auch eher mau. Also auch wenn man fragt, den Staat durchsucht, gibt es da ganz wenig Anfragen von Thüringen.
Was darfst du eigentlich jetzt mit diesen Unterlagen machen? Na, sind sie zu deiner persönlichen Einsicht? Und
nee, die stehen da, frag den Staat. Also wenn du auf Frag den Staat gehst und dort meinetwegen hier nach irgendeinem Ministerium in Thüringen suchst, findest du sozusagen den ganzen Schriftverkehr und halt auch die Unterlagen. Also sofern sie jetzt als Mail-Anhang geschickt worden sind, ich habe einige Sachen als Brief zu Hause nach Hause bekommen. Und hier ist es einfach so, das ist jetzt, liegt noch ein bisschen bei mir auf dem Schreibtisch. Mhm. Ich muss die jetzt noch einscannen und dann hochladen, aber sozusagen die stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mhm. Und jeder kann die sich jetzt angucken, runterladen, nachlesen und damit irgendwas machen.
Mhm. Ja, also ich stelle es mir halt in dem Sinne vor, wo irgendwelche Organisationen oder sowas gezielt recherchieren oder ähnliches, dass es da interessanter ist. Denn eben im Rahmen des Privatbürgers oder sowas, wenn es einen nicht direkt betrifft, also spontan würde mir nämlich jetzt auch nicht unbedingt die Frage einfallen, die ich unbedingt mal in dem Sinne bei einer Behörde loswerden wollen würde.
Ja, aber ich denke halt auch, dass, also mein Verdacht ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, fallen dir dann doch mehr Fragen ein, als du anfangs dachtest, dass die einfallen werden würden.
Naja, beziehungsweise wenn man so einige Sachen hat, dass man dann auch natürlich, ich sag mal, ein bisschen Blut geleckt hat und auch viele andere Erkenntnisse in dem Sinne erstmal finden kann und in dem Sinne mit aufbauen. Also wenn man sich unter Umständen in irgendeinem Themengebiet bewegt, dass man an der Stelle halt, ja, Statistiken in dem Sinne eventuell macht.
Ja, also
das, genau. Aber also es war jetzt in dem Sinne deine erste Anfrage.
Das war jetzt sozusagen meine erste, also größere Anfrage. Wie gesagt, ich habe am Anfang mal so eine Testanfrage gemacht, um das sozusagen überhaupt mal zu machen. Dann, das war jetzt so mal ein Versuch, um einfach ein bisschen mehr mal Gefühl für sowas zu kriegen. Und was ich so ein bisschen noch, meine, vielleicht sollte ich das nicht alles so im Radio verraten, aber vielleicht hört ja eh niemand. Nee, was ich noch plane, ist auch wieder sozusagen, also wie gesagt, meine Gedanken gehen halt so ein bisschen in Richtung IT-Sicherheit. Und es ist so, dass das Landwirtschaftsministerium von der EU Gelder kriegen, die sie an die Bauern auszahlen. Und also und da ist es jetzt so, dass es schon seit vielen Jahren eine EU-Richtlinie gibt, die sagt, im Jahre 2017, glaube ich, da gibt es einen Stichtag, bis dahin müsst ihr sozusagen euch zertifizieren lassen nach ISO 27001 oder ähnlichen und sozusagen sicherstellen, dass eure IT-Systeme standesgemäß gesichert sind. Ansonsten zahlen wir euch kein Geld mehr aus. Kriegt ihr von der EU kein Geld mehr, das heißt, ihr könnt dann auch kein Geld mehr weiter an die Bauern etc. auszahlen. Und das, ich sag mal, mich würde zum einen interessieren, ob das gemacht worden ist in Thüringen, hoffe ich. Also, und dann würde mich einfach sozusagen die Planung dazu interessieren. Also ich würde einfach mal versuchen, sozusagen die Planungsunterlagen da abzurufen. mal, also mir geht es ja einfach darum, ob mal zu sehen, ob ist da was gemacht worden? Mhm. Das ist sozusagen die Frage und was ist da gemacht worden?
Genau, wie handfest das ist, genau. Weil du kannst ja in dem Sinne auch einschätzen, das, was da getan wurde, ob das Augenwischerei ist oder ob es ernsthaft Abwehr und in dem Sinne halt Sicherheit bietet.
Genau.
Ja.
Ja. Und ich meine, die Hoffnung wäre, wenn sie jetzt nichts gemacht hätten, dass sie sozusagen das eher so ein Warnschuss ist.
Bürger hat uns auf etwas
hingewiesen. Ja, genau. Wobei, also man auch ehrlich sagen muss, also wenn sie nichts gemacht hätten, wäre es jetzt aus meiner Sicht schon zu spät. Also da ist sozusagen der Zug eigentlich abgefahren. Mhm. Und deswegen, also nehme ich an und hoffe ich, dass das, dass sie da gut vorbereitet sind. Aber wie gesagt, das ich habe schon viele Annahmen getroffen, die vielleicht nicht ganz so haltbar waren. Ja, genau. Also, wo ich dachte, mit normalem Menschenverstand müsste das eigentlich so und so sein. Und dann war es aber nicht der Fall. Also insofern, und deswegen denke ich, ist es nicht verkehrt, das zumindest mal nachzufragen. Und dann, wie gesagt, wenn es alles funktioniert, bin ich zufrieden und glücklicher Bürger. Und wenn es nicht funktioniert, dann...
Na, eben... Ich finde es auch oftmals interessant, mit andere Konzepte zu sehen, andere Möglichkeiten in dem Sinne zu entdecken oder wie Firmen andere in dem Sinne vorgehen. Hier bietet es halt die Möglichkeit, dass man bei öffentlichen Stellen in dem Sinne mal Erfahrungen in dem Sinne sammelt. Das, was im Geschäfts-, also im wirtschaftlichen Umfeld nicht ganz so möglich ist, wo man an der Stelle die Probleme einfach hat, dass da sich die Türen schließen und keiner darüber redet, was hinter den Türen abläuft. Das sind dann halt solche Themen, die man bei ausgeschalteten Mikrofonen dann besprechen könnte. Sodass es hier einfach die Möglichkeit bietet, auch praktisch, also für dich betrifft es ja auch praktisch, in dem Sinne, das Konzept des, Landwirtschaftsministeriums könntest du dann ja der nächsten Firma in abgewandelter Form auch mit, sehr wahrscheinlich nicht, aber grundlegend sind da ja auch hier und da immer noch ein paar interessante Sachen mit dabei.
Ja, wobei, also ich meine, das wäre dann schon, also das wäre Ideenklau, und das, also wird auch der Sache nicht gerecht werden. Also ich glaube, dann sollte ich vielleicht auch meinen Beruf niederlegen, wenn ich sowas machen wollte oder anstreben würde. Ich denke, das ist halt nicht zielführend. Das ist auch nicht mein Anliegen, da irgendwie Ideen rauszuziehen. Also, denn was hat aber irgendwie gerade noch einen anderen Gedanken, der mir gerade verschwunden ist. Weißt du mir? Also, nee, letztlich, also, was ich vorhin noch zu deiner anderen Bemerkung sagen wollte, bei Firmen, ist es so, die sind halt Privatfirmen. Weißt du? Also, sozusagen, und was die in ihrem stillen Kämmerlein treiben, ist sozusagen deren Sache. Also, so, das, und hier, der Staat ist ja, soll dem Bürger dienen, weißt du, wird ja auch soll ja quasi etwas sein, was dem Bürger dient, und ich sag mal, staatliches Handeln sollte ja auch quasi offen sein. Und deswegen gibt es ja die Bestrebungen, also ich sag mal, angefangen mit diesem Informationsfreiheitsgesetz, dass du sozusagen die Information abrufen kannst. Und sozusagen der zweite Schritt ist ja dann ein Transparenzgesetz, wo der Staat einfach dir die Information schon ins Netz stellt und du einfach da auf eine Webseite gehst oder wo auch immer hin und sagst, ja, jetzt lade ich mit dir einfach mal runter, weil der sozusagen per Default alles ins Netz gestellt wird, was das ist. Ja. Also Stichpunkt Hamburg, die haben das Transparenzportal dort und da kann man von vornherein also relativ viele Dokumente abrufen und lesen.
Ja. Nee, mein Gedanke war nämlich jetzt eher in die andere Richtung, eben, also ich sag mal, aus der egoistischen Sicht dieses Informations- oder Wissensgewinns einfach gesehen, dass man an der Stelle ich münze es jetzt mal im Prinzip auf dieses Beispiel des Vortrags von letzter Woche. Ich hatte letzte Woche im Rahmen der Datenbankvorlesung der Uni hier Jena einen Vortrag mitgehabt und habe halt da auch mal versucht, so ein bisschen die Praxis mit einfach zu verdeutlichen. Und auch hier und da habe ich dann auch mit die Rückmeldung bekommen, oh, bei euch läuft das so und so und das ist ja ähnlich wie bei uns. Also dieser Erfahrungs- und Wissensaustausch, der sich wie in so einem Rahmen zum Beispiel bietet, aber eben auch zum Beispiel, fände ich interessant, wie arbeiten Behörden, beziehungsweise wenn man mal teilweise auch über irgendwelche Kontakte da an Informationen gelangt, findet man haarsträubende Erkenntnisse. Ja, selten eigentlich irgendwelche, dass es super toll und innovativ läuft. Hm. Aber das war eigentlich eher mein Hintergedanke, dass man an der Stelle halt mit herausfindet, wie machen andere das, um sich in dem Sinne selbst zu verbessern. Hm. Und da bietet ja wie dieses hier eine Möglichkeit, in dem Sinne in staatliche Einrichtungen reingucken zu können, was einem in der Wirtschaft, in der Privatwirtschaft gänzlich verwehrt ist. Hm. Also eine Firma muss dir nicht sagen, wie sie ihre IT strukturiert, ja, oder mit ähnlichen Themen halt umgeht. Hm.
Ja, also ich meine, das stimmt schon, dass viele Firmen da eher schweigsam mit dem Thema umgeht. Aber ich sag mal, Wissen ist eines der wenigen Sachen, die sich vermehren, wenn man es teilt. Ja, richtig. Aber wobei ich auch deinen Eindruck teilen muss, dass wenn man sich hier sozusagen die Informationen der öffentlichen Hand anguckt, die man da kriegt, egal ob das jetzt irgendein Ministerium aus Thüringen, Sachsen, Bayern oder sonst woher ist, ist, sagen wir mal, zu vermuten, will ich mal so sagen, dass nicht unbedingt die aktuellsten und vielleicht besten Informationen sind. Also wie schon gesagt, diese eine Sicherheitsrichtlinie aus dem Jahr 2001, die ich ja gekriegt habe, wir sind jetzt im Jahr 2016, 15 Jahre, und seit in 15 Jahren hat sich auch in der IT die Welt sehr schnell und stark gewandelt. Also insofern ist auch einfach aufgrund des Alters zu vermuten, dass es hier einfach Löcher in dieser Richtlinie gibt. Mhm. Und die heute, also selbst wenn ich das Wissen kopieren wollte, würde mir das vermutlich nicht nützen, weil ich da irgendwie jetzt Wissen von vor so 15 Jahren anwenden würde.
Ja, ja. Ist die Frage halt, wie schwammig ist dieses Dokument von vor 15 Jahren, ob man damit im Prinzip auch heutzutage noch problemlos Leute angreifen kann, oder ob es ernsthaft noch von Disketten oder solchen Sachen spricht. Aber es ist definitiv, in diesem Zeitraum fällt definitiv der Wandel hin mit diesen ganzen Online-Communities, Facebook, Twitter und so weiter, was ich zum Beispiel aus diversen Richtlinien jetzt auch als konkrete Punkte mitkenne, die behandelt werden. Genau. Positiv, also im Sinne von Duldung, oder eben auch negativ im Sinne von einem klaren Verbot.
Ich meine schon, wenn man sich jetzt anguckt, also weil du Disketten angesprochen hast, also je nach Autor spricht man oftmals abstrakt einfach von Datenträgern.
Ja.
Und damit ist sozusagen eine Diskette drin, ist ein USB-Stick oder eine CD. Also da ist sozusagen, hat man auch einen ZIP-Drive oder sonst, da hat man ganz viele Sachen einfach mit abgefedert und damit, also sozusagen, also wenn man vor 15 Jahren vom Datenträger gesprochen hat und gesagt hat, sind bei uns verboten, dann gilt das quasi heute auch noch. Aber was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass die Behörde eben vor 15 Jahren ihre ganze Rechner verkabelt hat und jetzt haben sie vielleicht beschlossen, ein WLAN zu machen. Genau. Und die Mitarbeiter kriegen halt ein WLAN.
Ja.
Passwort jetzt also sagen, ein wesentlicher Punkt, der sich geändert hat und der vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist, dass Leute mit dem Smartphone kommen. Und jetzt haben sie das WLAN-Passwort und was hindert die Leute bei ihrem privaten Smartphone, das mit einzugeben? Ist jetzt die Frage, wie die Behörde, also wie die Richtlinie da entsprechend ausgestattet ist.
Ja,
zum Beispiel.
Da unter Umständen. Einerseits könnte man, den Passwort kenne ich grundlegend, private oder nicht firmeneigene Geräte dürfen nicht an das Firmennetzwerk angeschlossen werden. Pauschal ausgesagt, damit hast du ja im Prinzip alles abgefedert. So hast du das WLAN, du hast das LAN und in dem Sinne auch mit weiter Auslegung im Prinzip den Anschluss des Handys per USB-Kabel am Rechner mit erschlagen. Also das argumentieren, aber die Argumentation habe ich auch schon gehört, dass das Anschließen des Handys zum Zwecke des Ladens an den Rechner nicht in Ordnung ist.
Also sag mal, die Frage, was die sich bei mir jetzt stellen würde, was ist denn erstmal ein firmeneigenes Gerät oder ein nicht firmeneigenes Gerät? Was heißt firmeneigen?
Das, was sich im Eigentum der Firma befindet.
Welcher Firma?
Na, der, bei der ich angestellt bin, bei der ich diesen Vertrag, also mir ist dieser Passus jetzt geläufig aus den Verträgen, also da steht dann auch eher der Verweis auf die Firma, also bei der man diesen Arbeitsvertrag unterschrieben
hat. Weil, also ich kenne einige Konstrukte, da gibt es sozusagen eine XY Holding.
Ah.
Und dann gibt es meinetwegen eine XY Verkaufsfirma, eine XY Entwicklungsfirma, eine XY, was weiß ich, Rechenzentrumsfirma, XY sonst was. Und sozusagen die Rechner gehören meinetwegen XY Hardware. Mhm. Du arbeitest aber bei XY Verkauf.
Mhm.
Und dann ist es sozusagen dein Gerät, was der XY Verkauf wird, ist dann sozusagen nicht mehr. Also Firmen-eigen, was den Rechner betrifft, eventuell. Also wie gesagt, also da, aber ich meine, das kann man immer noch halbwegs gut erschlagen, indem man also sagt, meinetwegen XY Holding oder angeschlossene Unternehmen ist firmeneigen. Also das sozusagen, man muss es halt irgendwie definieren. Und dann,
beziehungsweise was Ihnen von der IT-Abteilung übergeben wurde, Schrägstrich von einem Vorgesetzten,
genau.
Ähnlich.
Ja, ja.
Solche Passagen kenne ich dann auch noch, dass das in der Art und Weise ausformuliert wird. Aber dass man an der Stelle halt komplett erschlägt, dass irgendwelche Nicht-Firmen-Hardware ans Netz kommt.
Genau. Und dann ist sozusagen das zweite Problem, was ich dann sehe, ist das Firmen-Handy, sofern man denn eins hätte.
Mhm.
Weil, also heutzutage haben die meisten einen Datenvertrag.
Mhm.
Also zumindest, was ich so in den Firmen kenne, mit denen ich so arbeite. Ja. Das heißt, dass du, wenn du unterwegs bist, surfst halt ein bisschen im Internet, machst dies und das. Und dann schließt aber dein firmeneigenes Gerät wieder an und hast sozusagen da auch eventuell da irgendwelchen Blödsinn drauf.
Genau.
Und das darfst du, bist sozusagen komplett völlig innerhalb der Richtlinie. Und dann.
Aber das kenne ich im Prinzip auch als das, die Bauchschmerzen der IT-Abteilung. Und dass man genau das erlaubt. Also, dass dass Handys in dem Sinne eher schwer rausgegeben werden. Weil sie natürlich in dem Sinne auch eben dieses Potenzial mitbieten und es ist auch nicht abwegig, dass im Prinzip der Mitarbeiter dann auf dem Handy mal schnell noch eine Webseite öffnet und ähnliches.
Genau.
Und umgekehrt sind eben diese Handys in der Regel wesentlich berechtigter. Also sei es im Prinzip, dass du auf dem Handy ganz und gar einen VPN-Zugang zur Firma hast und diverse andere Sachen. Beziehungsweise, dass eben genau die Handys die sind, die ins WLAN sich einwählen können, dass die in dem Sinne teilnehmen können am Netzwerk.
Ja.
Und von der Seite her, das in dem Sinne auch den Laptop kannst du auch schwer kontrollieren, was der Mitarbeiter außerhalb oder selbst eben innerhalb des Hauses mit dem Laptop macht. Also wenn er unter Umständen zu Hause steht, das Telefon klingelt und Kind geht hinterher ran und spielt da auf Webseite so und so, dann hat nicht mal unbedingt der Mitarbeiter in dem Sinne ein schweres Vergehen, sondern ist es einfach passiert.
Genau.
Und das ist aber so ein grundlegendes Ding, was ich kennengelernt habe, wo sich schon die Verantwortlichen darüber bewusst sind, dass derartige Geräte mit samt Handschuhen anzufassen sind, weil sie ein großes Gefahrenpotenzial birgen.
Ja.
Und ja, aber eben um nochmal auf diese juristischen Spitzfindigkeiten der Ausformulierung von derartigen Verboten oder Geboten zu kommen, da gibt es dann Unterschiedliches, wo man dann halt eben verhindert oder erzwingt, dass gewisse Dinge passieren.
Genau.
Das geht ja im Prinzip auch mit Passwörtern, Website-Besuchen und Ähnlichem weiter.
Ja. Genau, also das, ich denke, hier ist es auch wichtig, dass man ein bisschen auf dem aktuellen Stand der Diskussion bleibt.
Ja.
Und, also das ist aus meiner Sicht wichtiger, als über irgendwelche gearteten Informationsfreiheitsanfragen dann Dokumente rauszuziehen und daraus irgendwas lernen zu wollen. Also ich denke, dass der Ansatz würde von vornherein nicht funktionieren, also wenn man sozusagen seine Arbeit gut machen will. Also deswegen, also man kann sich vielleicht hier ein paar Ideen auch holen, aber ich würde vermuten, wenn du nicht grundsätzlich deine Arbeit gut machst, wird dir das dann auch nicht viel helfen.
Ja, wenn du keine Ahnung davon hast, dann wirst du auch in den Dokumenten nichts lesen können, beziehungsweise nicht unterscheiden können, was ist aktuell oder nicht aktuell, was ist sinnvoll und was ist in dem Sinne auch überreguliert.
Ja, genau.
Es gibt ja auch genügend Vorschriften oder sowas, die schießen einfach übers Ziel hinaus.
Also ich denke, mein Ansatz ist eher, wenn ich sozusagen bei diesen Richtlinien was finden würde, dann würde ich einfach Kontakt zu den Ministerien aufnehmen, würde sozusagen den Fall schildern und sozusagen die darauf aufmerksam machen und mehr kann ich dann als Bürger auch nicht mehr tun. Also dann entweder sie beschließen dann intern das zu prüfen und umzusetzen und schicken mir einen schönen Dankesblumenstrauß oder sie lassen es halt bleiben und schmeißen die Mehl in den Müll. Also das, also wie gesagt, das ist dann eher mein Ansatz, dass ich hier noch versuchen würde als, sag mal, interessierter und vielleicht sachkundiger Bürger also die Arbeit des Ministeriums in der Form noch zu verbessern. Aber ja, wie gesagt, mehr, also sozusagen, das ist sozusagen aus meiner Sicht eher noch so ein Ansatz, das in die Richtung zu gehen, aber mehr würde ich dann auch nicht machen.
Ja,
genau. Es ist natürlich auch so, dass es bei den diversen Briefen, es ist einfach auch viel, was an Umfang da ist.
Das wollte ich jetzt.
Und das, ich muss mir jetzt eben erstmal auch die Zeit nehmen, die alle nach und nach durchzuarbeiten und mir Gedanken dazu zu machen und so weiter. Also das ist so ein Schritt, der einfach noch kommt, den ich noch nie gemacht habe.
Das heißt, du bist jetzt eben auch erstmal am Sichten der ganzen Unterlagen da durchgehen, durcharbeiten, wo unter Umständen, ja, ich sag mal, auch die unterschiedlichen Behörden ihre unterschiedlichen Schwerpunkte sind. Aber andererseits ist, dachte ich jetzt gerade so, auch ein bisschen Verschwendung, warum das nicht zum Beispiel doch unter Umständen thüringweit
mit. Also es gibt in der Tat einige, die sich auf dasselbe Dokument beziehen.
Oh. Mhm.
Aber es gibt eben doch Unterschiede. Und es kann natürlich auch sein, dass die also Ministerien auch unterschiedliche Anforderungen haben, was IT-Sicherheit betrifft. Und dann war es vielleicht zu schwierig, auch sozusagen da eine Richtlinie für alle zu erstellen. Und dann ist ja auch zu beobachten, dass unter Umständen bei Wechsel der Regierung durchaus auch die Zuständigkeiten der Ministerien so ein bisschen wechseln.
Ja.
Und dann ist das vielleicht auch noch eine Zusatzschwierigkeit, das weiß ich nicht. Also das, keine Ahnung. Also das wird sich dann zeigen, wenn ich das mal durchgelesen habe und geprüft habe.
Richtig. Ja. Du kannst ja dann mal berichten, was so die Quintessenz aus den ganzen Berichten, aus den ganzen Verordnungen in dem Sinne ist.
Und ich denke, wir hatten das ja eher so ein bisschen auf dem Plan, mal so eine Sendung zur Informationsfreiheit zu machen. Also war ja damals bei dem Gespräch mit Herrn Hasse so, dass wir eigentlich die ganze Sendung nur über den Datenschutz gesprochen haben. Und zwar das Thema Informationsfreiheit mal ganz kurz angeschnitten haben, aber eigentlich auch so unsere Idee war, irgendwann später mal eine Sendung zur Informationsfreiheit zu machen. Und dann kann man vielleicht, also sozusagen die theoretischen Grundlagen nochmal ein bisschen diskutieren. Und dann auch schauen, was sozusagen an praktischen Fällen es dazu sagen gibt.
Ja.
Also kann ich auch über meinen Fall, den ich gerade geschildert habe, vielleicht dann auch abschließend mehr berichten. Vielleicht bin ich dann sozusagen durch den Gerichtsprozess durchgegangen, habe mich durchgeklagt bis, was weiß ich, sonst wohin, zum Weltgerichtshof. oder ich habe es vielleicht einfach ignoriert, habe gesagt, ach kommt, lasst bleiben, die 180 Euro will ich nicht bezahlen. Also was man eben noch sagen muss, hier in Thüringen ist die Besonderheit, dass das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz keinerlei Obergrenzen vorsieht. Deswegen, das, was ich vorhin sagte, ist theoretisch bestünde die Möglichkeit, dass eben die Rechnung über 18.200 Euro am Ende lautet und nicht nur über 182 Euro. Normalerweise in anderen Ländern, ich glaube auch im Bund ist es so, dass die das kappen nach oben hin. Und ich glaube, die Obergrenze, die ich kenne, sind 500 Euro. Also sozusagen, das ist einer, also die, ich weiß nicht, ob es in allen Gesetzen ist, die es gibt, aber zumindest in einigen ist die Obergrenze 500 Euro.
Denn wiederum, ich kann mir vorstellen, dass es Anfragen gibt, die wirklich Zeit und in dem Sinne kostenintensiv sind. Das ist zwar nicht nett, wenn man die in dem Sinne abwehren würde, aber in gewisser Weise eben auch verständlich, wenn da irgendwie eine Herrschaft von Leuten recherchieren muss und ähnliches.
Ja, also es scheint auch so Fälle zu geben, wo es offensichtlich ist, dass es quasi irgendwie so einen großen Container mit Akten in irgendeiner Ecke gibt. Und wenn so eine Anfrage kommt, dann muss einer halt in diesen Container klettern und Papier für Papier umwälzen. Und da ist es aber eben auch so, was die Beauftragten dann sagen, ist, dass das ist sozusagen nicht das Problem des Bürgers, sondern es ist ein Problem der Behörde. Also das zu sagen, es ist für die Behörde nicht rechtmäßig, dann dem Bürger sozusagen das Sortieren und Aufarbeiten der Akten aufzulasten, sondern quasi nur ein Aufwand, der auch angemessen ist. Genau.
Sie haben ja in dem Sinne schon die vergangenen Jahre verschludert,
ihre eigentlichen
Akten, für die sie verantwortlich sind, ordnungsgemäß aufzubewahren.
Ja.
Denn in dem Sinne, wenn jetzt aus staatlicher Sicht, sprich Kriminalfall oder Ähnlichem, plötzlich eine solche Anfrage kommt, bedeutet das natürlich auch, der Beamte muss erstmal da 14 Tage in so einem großen Papierhaufen verschwinden, bevor er der Staatsanwaltschaft oder sowas eine Aussage geben kann.
Genau.
Ja.
Ja. Also, wie gesagt, das war so eines der interessanteren Sachen, die mir jetzt noch so passiert sind in der letzten Zeit. Also es hat sich das alles in den letzten 2 Monaten abgespielt, das, was ich gerade so erzählt habe.
Ja.
Und ja, aber du hast erzählt, du hast einen Vortrag gemacht.
Also ja, das war mehr oder minder das. Also ich habe jetzt auch schon so ein bisschen nebenbei Revue passieren lassen, aber so gewisse Teile oder in dem Sinne das Einzige, worüber ich hier an der Stelle
mit offenen Mikro reden darf.
Ja, so ist es leider. Wäre im Prinzip der Vortrag letzte Woche. Also ich hatte im Rahmen der Datenbankvorlesung halt eine Einladung bekommen gehabt vom Herrn Küsbert hier in Jena.
Also ist der Professor für Datenbanken?
Genau. Und mit dem Gedanken einfach mal zu erzählen, wie es bei uns in der Firma DAKO vor sich geht. Also ganz konkret hatte ich einfach mal aufgegriffen, wie ist so die Entwicklung gewesen bei der Datenspeicherung. Weil Datenbanksysteme, es war in dem Sinne auch ja mit dem Schwerpunkt die Datenbanken bei uns. Und einerseits haben wir halt einen sehr interessanten Umstand mit bei uns. Wir haben also über 20.000 Datenbanken laufen. womit
also wirklich Datenbanken und nicht eine Datenbank mit 20.000?
Nein, nein,
okay.
Ernsthaft, ja. Also wir haben... Also das Problem oder das Knifflige daran ist, es ist auch nur ein Surfer oder eine Surferinstanz, die entsprechend repliziert und alles hin und her. Aber am Ende reden wir im Prinzip über eine IP-Adresse, auf die man sich verbindet in dem Sinne. Und hinter der verbergen sich eben über 20.000 Datenbanken. Und das ist weit außerhalb jeglicher Spezifikation. Was im Prinzip der offiziell der Surfer verkraftet. Wir haben das mit vielen interessanten, guten Sachen gelöst, dass man das im Prinzip beherrscht, haben auch hier und da Schwierigkeiten, aber grundlegend ist es halt so, es hat bei uns ganz einfach angefangen. Also die 20.000 Datenbanken wurden nicht beim ersten Mal installiert und daraufhin war Spaß, sondern es hat eben, ich sag mal, mit dem Excel-Dokument angefangen, hat sich dann eben über kleine Access-Datenbanken entwickelt, hin zum SQL-Server, der dann entsprechend auch umgebaut wurde, ausgebaut wurde und solchen Dingen. Also auch einfach ein Verlauf, den ich von anderen Firmen her...
Ein was?
Ein Verlauf, ein einfach von der zeitlichen oder von der Entwicklung her, den ich auch vorher schon bei anderen Firmen miterlebt habe, wie halt gewisse, also wie sich etwas entwickelt und was man an der Stelle halt alles so in dem Sinne mit falsch machen kann.
Aber wozu habt ihr überhaupt 20.000 Datenbanken?
Pro Kunde eine Datenbank.
Das heißt, du hast jetzt gerade verraten, wie viele Kunden ihr habt?
Ja, mehr oder minder. Weil, also es ist nicht, dass es pro Kunde, sondern es gibt bei Kunden noch Untergliederungen und ähnliches. Aber im Kern ist es die Zuordnung ein Kunde, also eine Datenbank.
Und sind das immer noch SQL-Server?
Ja, genau. Also keine MS-SQL. MS-SQL, genau. Genau. Und eben auch relationale Datenbanken, mit denen wir arbeiten.
Und also, was ist da für ein Server, der da im Hintergrund steht? Also kann man das fragen, weil es also 20.000 Datenbanken klingt wie... Ein sehr großer Server.
Es ist auch ein sehr großer Server, der wohl jetzt ja gerade nochmal auf 200 GB RAM oder sowas oder darüber hinaus ausgebaut wurde. Das sind eben genau dann die Herausforderungen.
Okay.
Dass man an der Stelle mit der entsprechenden Hardware halt auftritt, aber eben auch von der Systemverwaltung her. Das ist natürlich eben auch eine ordentliche Herausforderungen mit.
Aber ist das nicht insofern ein Problem, wie wenn du sagst, dass wenn der Server down ist, dann sind halt alle Datenbanken verschwunden?
Ja, na, das war halt jetzt ein bisschen schwierig in Wort zu fassen.
Okay.
Es ist kein Surfer in dem Sinne, sondern es sind mehrere Maschinen in dem Sinne, die sich nach außen hin wie ein Surfer äußern.
Okay.
Also es ist im Prinzip ein Cluster also ein Redundanzbetrieb. Und der äußert sich nach außen hin wie eine Instanz.
Verstehe.
aber eben von der Verwaltung her innerhalb des Datenbankmanagementsystems ist es eine Installation und da kämpft der MS SQL Server wirklich damit, dass er diese 20.000 Datenbanken entsprechend verwalten kann. Mhm. Also das geht einfach mit solchen Dingen los, dass ein Datenbankserver Indizes halten muss, die Tabellenstrukturen, Tabellennamen grundlegend und diverse andere Informationen, Daten in dem Sinne und das mit einem Faktor von 20.000.
Mhm.
Und wir sind auch nicht unbedingt so, dass wir sagen können, die nächsten, was weiß ich, 2 oder 3 Tage wird Datenbank so und so nicht gebraucht, sondern man hat eigentlich ein kontinuierliches, also nicht permanent, aber schon eine gut verteilte Nutzung der ganzen Datenbanken, sodass es an der Stelle für den SQL-Server auch die Belastung ist, er kann niemanden rauswerfen.
Hm.
Er kann nicht, was man in dem Sinne so mit einer Archivierung bezeichnen könnte, dass man so Informationen auf einen zweiten Datenträger auslagert oder dass man in dem Sinne die Datenbanken aus dem System rausklingt und auf Bedarf und solche Sachen wieder reinnimmt. Mit solchen Automatismen kann man per se nicht arbeiten, also so Standardautomatismen. Da muss man dann wirklich eher rangehen und sagen, man muss da selber im Prinzip den Hirnschmalz reinstecken, wie man das im System so verankert, so einbindet, dass man genau solche Tricks nutzen kann, um im Prinzip eine Datenbank erst dann zu ziehen, reinzunehmen, wenn sie in dem Sinne angefordert wird.
Okay.
Also das, was man früher mal ganz böse über Bandroboter und ähnliches mit irgendwelchen lustigen Archivzugriffen geregelt hat, kann man sich auch von der Logik her in dem Rahmen mitmachen.
Hm.
Und natürlich stecken hier auch die typischen Sachen dahinter, wie eine SAN oder sowas.
Ja.
Das, was man auch in jedem anderen Rechenzentrum in dem Sinne findet.
Also ein paar Fragen, die mir so im Hinterkopf so aufschießen, ist also zum einen, wie sieht es aus mit Monitoring?
Also der SQL-Server bietet da auch die Möglichkeiten, dass man ihn mit überwacht.
Okay.
Aber in dem Sinne überwacht man auch diese ganze Struktur ringsherum, um in dem Sinne Rückschlüsse zu ziehen. Auf die, ich sag mal, auf den Lebenszustand des Systems. Genau.
Also sozusagen, wenn dir jetzt eine Datenbank ausfallen würde, das meldet dir dann der SQL-Server oder hast du dann sozusagen nochmal ein anderes Tool, was sozusagen die einzelnen Datenbanken abfragt, ob die noch leben?
Das Tool gibt es auch. Mit einem gewissen Zeitversatz würde das anschlagen. Okay. Aber in dem Sinne kriegt man sehr wahrscheinlich von einem anderen Dienst genau die Fehlermeldung. Ich kann auf Datenbank XY nicht zugreifen, obwohl es eigentlich da sein müsste. Mhm. Beziehungsweise kann halt auch der SQL-Server wird an der Stelle just einen Fehler generieren. Ich sag mal, in dem bekannten Windows-Ereignis-Log tritt dann die entsprechende Meldung mit auf. Genau. Also in dem Sinne ist auch dieses Monitoring-System vielschichtig, dass an der Stelle einerseits die Dienste durch ihre grundlegende Benutzung solche Sachen mit zutage fördern, aber in dem Sinne auch aktiv kontrolliert wird, ob eine Datenbank oder ob die Datenbanken in dem Sinne verfügbar sind, inhaltlich in Ordnung sind, beziehungsweise eben auch vom SQL-Server unter Umständen die Meldung mit direkt gleich kommt.
Und also, wenn du jetzt einen neuen Kunden hast, wie legst du die Datenbank dann an? Also,
die legt kein Mensch an. Das passiert alles im Hintergrund.
Okay.
Dadurch, dass der Kunde, ich sag mal, krass die Unterschrift drunter setzt, beziehungsweise, ich sag mal, ein Webformular ausfüllt, ist hinten eine neue Datenbank da.
Also, du hast quasi eine Art Template und die sind auch standardisiert, dass jeder Kunde kriegt quasi die von der Struktur her die, okay.
Das ist im bisschen noch was, also als ich nämlich damals die Datenbankvorlesung gehört habe und einige Leute eben was von SAP und Coda waren, wenn die ihre Datenbank initialisieren in dem Sinne, wenn da die Tabellenstrukturen angelegt werden, dann kommt man da so raus wie 20 Gigabyte, also eine leere SAP-Datenbank hat wohl schon etliche Gigabyte, was so einfach die leeren Strukturen aus, also leere Strukturen auch im Sinne von, dass dort die Standardwerte mit hin, also eingefügt sind, die Aber bevor im Prinzip die erste Buchung erfolgt, ist schon mal irgendwie ordentlich Plattenplatz weg. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Das ist bei uns zum Glück so, dass sich das noch im einstelligen MB-Bereich bewegt. Und daher halten wir auch die ganzen Datenstrukturen konsistent. Also dass die, oder homogen in dem Sinne, dass sie auf allen Datenbanken selber gleich sind. Weil sonst würde es die ganze Verwaltung und Ähnliches nochmal erschweren. Aber vom Kern her liegen auch schon die Konzepte mit da, wie man genau so eine Heterogenität hinbekommt, wenn man im Prinzip an gewissen Stellen einfach abweichen muss.
Okay.
Weil, also von den reinen Datenbankstrukturen her sieht es nicht danach aus, dass der SQL-Server so verschwenderisch selbst ist, dass ich da, was weiß ich, eben noch gut und gerne 100 Tabellen reinpumpen kann. Aber andere Umstände können es einfach erforderlich machen, wo man genau diesen Bruch halt bringt oder bringen muss.
Und wie einfach oder schwierig ist es jetzt bei allen Datenbanken ein neues Feld oder eine neue Tabelle da hinzuzufügen?
Also es ist abgesehen von der Zeit, die es bedarf, diese ganzen Datenbanken durchzugehen. Aber wir sind in so einem Grade, wo du dir das Ganze mit einem Fingerschnipp im Prinzip machst. Okay. Es wird dann einfach ein SQL-Skript entsprechend geschrieben, wo im Prinzip dann natürlich die Frage ist, wie umfangreich ist die Änderung, die man haben will. Aber just in dem Moment, wo dieses Skript vorliegt, gibt es die Routine oder die Routinen, die genau das über alle Systeme verteilen. Und wenn das durch ist, dann wird im Prinzip dann sind im Prinzip die Datenbanken aktualisiert, sind sie angepasst. Schrägstrich ist in dem Sinne auch das Template mit aktualisiert, was dann wiederum für die nächsten neuen Datenbanken ja gilt.
Okay. Und kannst du sagen, wie lange so eine Aktualisierung dauert? Also wenn du sagst,
Nee, weil das kommt wirklich auf den Inhalt drauf an. Ich sag mal, wenn du böse bist und das kann auch solche Pillepalle-Sachen sein. Ich mache nur bei einer Spalte die Null-Able oder nehme das Null-Able weg. Je nachdem, nach Füllungsgrad der Tabelle und allem, kann man da manchmal von Tagen sprechen. Und wir haben aber auch so, was so die kleinen normalen Änderungen sind, so à la füge eine Spalte hinzu oder sowas. Das ist im Stundenrahmen abgehandelt. Das ist wirklich sehr variierend, je nachdem, was für Änderungen, Anpassungen in dem Sinne notwendig sind.
Und also was machen dann die Kunden für Operationen auf den Datenbanken? Also ist es mehr Lesen, mehr Schreiben oder beides?
Na, ich sag mal, aus Kundensicht ist es natürlich eher der lesende Zugriff. Das sind die Auswertungen, Reporter und Ähnliches. Aber was bei uns halt mit ist, es kommen natürlich kontinuierlich die Kundendaten rein. Also das im Prinzip die Datenlieferung.
Und also kommen sozusagen die Daten eurer Kunden rein? Ja, oder die?
Okay. Genau. Dass die Kunden in dem Sinne an uns die zu verarbeitenden Daten übermitteln. Das ist halt der eine Weg und der andere Weg ist in dem Sinne der Zugriff über die Webplattform zur Auswertung.
Okay.
Und an der Stelle ist zweierlei zu beobachten. Wir haben Kunden im Prinzip, die uns mehr liefern, als was sie abfragen. Und dann haben wir wirklich dieses Kuriosum, dass wir schreibintensivere Datenbanken haben, als das gegenüber dem Lesenden. Aber ansonsten ist auch eher der klassische Zugriffsszenario, dass mehr gelesen wird als geschrieben.
Okay.
Das ist aber völlig normal, wie bei allen anderen Systemen auch. Und das Ganze verteilt sich im Prinzip dann auch über die diversen, wir haben auch diese ganzen klassischen Verhältnisse hier 80-20, also das 80% der Kunden sind für 20% des beziehungsweise auch diese, oder beim Datenaufwand ist es auch wieder eher diese ganz krassen Zahlen, dass du, ähnlich wie es mit der Geldverteilung auf dem Älteren sieht.
62 Euro Kunden haben so viel Speicherplatz wie 10.000 der wenigsten oder so.
Ja, also so sieht's. Aber das sind auch Zahlen, die ich vorher bei anderen Arbeitgebern, beim Internetprovider halt auch kennengelernt habe, dass du eine Handvoll Großkunden hattest, die haben dir die Masse des Datenverkehrs beschert, mhm. und du hattest, und die anderen 98%, die haben nichts, also die nichts verursacht. Mhm. Mit denen konntest du wunderbar die Kalkulation machen und die anderen haben dir es einfach verrissen.
Okay.
Also das ist das, wo ich auch an der Stelle über die, also diverse Firmen halt erlebt habe, wo sich auch in dieses Muster immer wieder mit zeigt.
Also waren das bei dem Internetprovider dann auch so Tauschbörsennutzer oder waren das andere Gründe, warum da so viel
Traffic? Andere Gründe. Das waren einfach die Firmen, die das Produkt intensiv genutzt haben oder die an der einen Stelle war es sogar ein Betreiber oder mit einem Verursacher des häufigsten Internetverkehrs. Also nicht die Spiele, sondern diese andere Branche.
Du meinst, die Erwachsenenangebote haben?
Ja, genau. Ja, diese Erwachsenenangebote. Und
Das ist traffic-intensiv. Also da kann ich auch dem interessierten Zuhörer nur das Blog von der Plattform Pornhub ans Herz legen. Mhm. Die machen nämlich also immer wieder sehr detaillierte Auswertungen über den Traffic, den sie so haben. Also wie viel Traffic ist da über die Plattform gelaufen, woher kommt der, wie lange sind die Kunden durchschnittlich da und so weiter und so fort. Und das ist also recht interessant, weil die es also zum Teil das nach verschiedenen Kriterien mal aufschlüsseln. Mhm. Wo wird mehr mit Kreditkarte bezahlt, wo machen die eher, also welche Art von, es ist ja eine Porno-Plattform, wie der Name schon vorschlägt, also in welchen Regionen der Welt werden welche Pornos angeguckt. Mhm. Und auch so manch, also sie hatten mal so eine Untersuchung nach mobilen Plattformen, also haben wir unterschieden zwischen iPhone und Android. Mhm. Und da hat man aber gesehen, dass die Suchbegriffe zwischen beiden Plattformen komplett anders, also zum Teil anders waren. Also es gab natürlich schon so Überlappungen, aber so in den Rankings gab es wirklich total krasse Unterschiede. Also was ich auch sehr überraschend fand, das hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Mhm. Und ja, also wie gesagt, das fand ich schon hochinteressant, was die an Traffic abwickeln, aber ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, es waren aber, ich weiß nicht, unglaubliche Zahlen.
Ja.
Für
also Bandbreiten oder sowas, die haben wahrscheinlich liegen im Gigabit-Bereich oder sowas.
Ja.
Gemessen auch.
Also ich glaube, die haben, müssen wir aus Fingern sagen, ich weiß nicht mehr.
Mhm, genau.
Aber das ist halt auch, also ich finde es halt interessant, immer mal wieder da in dieses Blog reinzugucken. Und man muss auch sagen, das ist, wie man so schön sagt, safe for work. Also man findet da keine anzüglichen Bilder oder so, also man kann das halt von seinem Arbeitsplatz einfach mit angucken und also die Zahlen sind halt echt wirklich interessant, die man da so sieht.
Ja.
Und deswegen ist es, also ja, wenn du auch so eine, sag mal, Seite mit Erwachsenen angeboten hast, dann
nicht ist es verwunderlich, dass da die mit in der Benutzungsstatistik, also Traffic-Statistik herausspringen.
Hm.
Ja, und also insofern waren das auch teilweise nicht irgendwie außergewöhnliche oder also besondere Nutzer, also Missbrauch, wo man eigentlich eher so in Richtung Missbrauch denkt, sondern das, wo man dann drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, okay, das ist eben genau das, wo die Kalkulation nicht aufgeht.
Hm. Nein, die ist also gerade schon mal bei diesem einen Kunden könnte man doch relativ klar dem vielleicht einen Vertrag geben und sagen, hier, du bist hier Großkunde bei uns, du musst halt ein bisschen mehr zahlen und wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen?
Bei dem Kunden da, man hat es letztendlich über, ich glaube, da war es bei dem mit Sonderleistung oder irgend sowas mit abgegolten. Es war in dem Sinne auch noch im erträglichen Maße.
Okay.
Also das in dem Sinne, die Mischkalkulation, die man da aufgestellt hat, hat noch funktioniert. Es ist nicht so im Prinzip, dass es einen ruiniert hat.
Okay.
Und aber es sind im Prinzip, das, was ich halt auch an vielen Stellen also mit beobachte, ist, dass eine recht kleine Gruppe für sehr viel Aufwand verantwortlich ist oder dass sich im Prinzip die in diversen anderen Verteilungen, also dass es wenige Hauptbenutzer gibt, die permanent und kontinuierlich mit diversen Zugangswegen online sind, also wie bei uns eben die Plattform benutzen und die Masse der Benutzer ist so ein, also so ein einmaliges Besucher, mal so grob gesagt, die dann ab und an mal reinschauen.
Und kannst du sagen, wie lange das gedauert hat, von, ich sag mal, Excel-Tabellen bis zur 20.000 Datenbanken?
Also in dem Sinne sind es jetzt 10 Jahre. Also die Firma ist 2006 rum, ist so das Ganze in den Bereich gewechselt, was bei uns. Und der ganze Aufbau und ähnliches, ja. Also es ist natürlich im Prinzip, dass jetzt das Wachstum in den letzten Jahren wesentlich stärker ist als in der Anfangszeit. Aber ja, es über die letzten 10 Jahre hin verteilt sich das halt.
Okay. Und werdet ihr jetzt bei dem SQL-Server bleiben oder kannst du sagen, okay, wenn die Entwicklung so weitergeht, stoßen wir an unsere Grenzen und müssen irgendwie jetzt MySQL einsetzen? Die nächste Profi-Datenbank-Plattform.
Ja, teils. Also in dem Sinne, wir können genauso im Prinzip bei dem MS-SQL-Server bleiben und können an der Stelle halt auch ganz problemlos die, also die Infrastruktur ausbauen, mit mehr Surfern und sowas. Wobei auch da technisch gesehen so einige Hürden gesetzt sind. Aber bei uns sind so noch ein paar andere Überlegungen mit drin, dass sich so langsam jetzt das Feld eigentlich aufsplittet in auch Alternativen. Also sagen wir mal so, praktisch für die reine Datenhaltung prüfen wir auch solche Sachen wie Postgres oder mal ein Oracle. Es sind so Gedankenspiele, ob man oder aber auch, dass man natürlich Spezialdatenbanken einsetzt, dass man gewisse Operationen, also gewisse Sachen, einfach Aufgaben, ich sag mal, solche Sachen wie Geo-Anfragen in eine SQLite steckt. Also das ist so, das hatte auch bei einem Vortrag ein bisschen für Verwunderung gesorgt, dass man das macht, aber der Gedanke ist da ganz einfach, wir halten sehr statische Daten, also die werden einmal im Monat oder sowas verändert. Von diesen Diensten gibt es einfach mehrere Installationen. Und da ist es natürlich wesentlich praktischer, wenn diese Informationen lokal bei dem Dienst liegen und nicht übers Netzwerk oder Ähnliches gezogen werden müssen. Ja. Schrägstrich, da braucht man nicht auf solche Sachen Rücksicht zu nehmen wie Trigger, also wobei Trigger sind ja selbst im SQLite zum Teil drin, aber in Benutzerverwaltung und ähnliche Sachen, solche Dinge. Und das sind wiederum eben solche Sachen, wo dann wahrscheinlich jetzt die Zukunft auch uns mit in solche Regionen führt, dass wir eher zielgerichtet zum Beispiel auch in andere Technologien mit verwenden. Ich sag mal, ich persönlich halte auch dieses Non-SQL-Sachen für nicht verkehrt an vielen Stellen. Im Rahmen zum Beispiel jetzt von Web-Sessions ist mir das zum Beispiel mit über den Weg gelaufen, weil das, was man im Prinzip speichert für einen Besucher, für eine Webseite, die Informationen, angefangen vom Benutzernamen, die Sprache, die er gewählt hat, aktuelle Seite, die er aufgerufen hat und ähnliche Informationen, die sind sowas von heterogen, also die kriegt man eigentlich nicht schön in dieses klassische relationale Schema reingepumpt, bis dahin eigentlich, dass der IIS von Haus aus diese Daten serialisiert als ein JSON String ablegt, aber im Grunde kann man da das Ganze intelligenter machen. Und das sind wiederum eben solche Sachen, wo unter Umständen dann solche anderen Technologien, ich sag mal, wie diese Non-SQL-Geschichten da gerade mit auch zum Vorteil kommen, also dass sie einen Vorteil bieten, weil man dann unter Umständen die Anfragen einfach auch geschickter machen kann. Also auf diesem JSON, auf diesem serialisierten JSON-Objekt kann ich am Ende keine wirklichen SQL-Abfragen machen. Ich kann da maximal noch mit einem Like drauf rumhacken und selbst das Like ist so kaputt, dass da der SQL-Server 0 Indizes ausspielen kann. Der muss also, hat dann immer einen Table-Scan, muss Eintrag für Eintrag durchgehen, um entscheiden zu können, ist das einer oder ist er das nicht. Gewisse Like-Anfragen kann auch eine Datenbank noch optimieren, also wenn sie in dem Sinne, wenn das Prozentzeichen in dem Sinne am Ende steht, Also wenn das ein fixer Beginn ist, dann kann der SQL-Server auch auf einen Index zugreifen und damit arbeiten, also die Anfrage optimiert durchführen. Die Standardanfragen aber auf diesen JSON-Objekten wären witzlos.
Okay.
So, und das sind halt zum Beispiel solche Überlegungen, ob man da nicht mit anderen Technologien besser hinkommt. Dass man an der Stelle vielleicht wechselt, speziell für diese Geschichte. Muss man natürlich auch wieder im Gesamten mit betrachten, muss man überlegen, ob man an der Stelle den Wartungsaufwand, die Verwaltung, die andere Technologie, also andere Technologie heißt ja in dem Sinne auch anderes Wissen, man muss an der Stelle sich auch damit auskennen und die Fachleute an der Stelle mit haben, die damit umgehen können. Ist es das ein Wert? Opfere ich nicht vielleicht doch lieber bei jedem Zugriff die, was weiß ich, x Prozent oder sowas oder schmeiß dann nochmal einen Betrag x eben da drauf? Oder lohnt es sich in dem Sinne für diese Stelle dann doch mit was anderem zu arbeiten? Weil ich unter Umständen auch, und dann kommen wieder solche verrückten Sachen hinzu, zukunftsfähiger bin. Ja. Also eben wie in so einer Non-SQL, da kann ich dann natürlich auch wiederum anders die Daten bearbeiten, gezielter vielleicht austauschen, kann unter Umständen auch so einen Kram reinkippen, gleich wie Bilder. Also wenn zum Beispiel, wenn man von solchen Sachen mit ausgeht, dass im Rahmen eines Webshops oder sowas in eine PDF-Datei mit abgelegt werden soll. Das ist nicht unbedingt gerade so toll im Rahmen eines relationalen Datenbanksystems. Aber manch Non-SQL-Datenbank kommt damit besser hin.
Okay. Ja. Dann kann man sagen, dass das, also dein Job relativ entwicklungslastig ist?
Im Sinne von...
Also dass du viel sozusagen auch sozusagen Research betreiben musst und gucken musst, ja, welche Datenbank eignet sich jetzt mehr und da vielleicht auch du viel mit also verschiedenen Datenbanken dann herumspielst? Oder?
Genau, dass man an der Stelle wirklich auch mal... ich sag mal, im kleineren Rahmen anfängt zu experimentieren. Mhm. Wie funktioniert das? Diverse Technologien ausprobiert. Ich habe es also bei mir jetzt auch an anderer Stelle gehabt, dass es da um die Frage geht, SOAP REST. Mhm. Also wenn man da um diese Webservice-Zugriffe oder Schnittstellentechnologien einfach geht, dass man da an der Stelle auch diverse Sachen ausprobiert. Da bietet, also bei uns ist es von der Arbeitsweise, von der Entwicklung her alles sehr Microsoft-lastig und die .NET-Welt bietet da unterschiedliche Technologien. Und dass man da sich anguckt, wie gut komme ich mit der Technologie, also wie zum Beispiel im Rahmen von SOAP mit den WCF hin, wohingegen man bei den Restgeschichten wahrscheinlich eher zur Web-API tendiert.
Okay, also ich denke, das müssen wir dann vielleicht nochmal vertiefen. Ich weiß nicht, wie viele jetzt mit SOAP und so weiter was anfangen können. Also, da
also SOAP sollte jeden irgendwie die Nackenhaare zu Berge stehen lassen und einen gewissen Fluchtreflex auslösen.
Okay.
Aber
SOAP steht für bestimmt Simple Object, nehme ich an, und damit ist eigentlich schon alles gesagt.
Ja,
richtig. Access Protocol oder
irgend sowas, genau. Aber man hat das geschickt irgendwann abgewendet, weil man gemerkt hat, dass es nicht mehr so simpel ist. Und deswegen steht SOAP jetzt nur noch für SOAP.
Stimmt, richtig. Ja, ich kann mich erinnern.
Aber es hat wirklich diese Ursprünge von diesen Simple ich glaube, das ist auch wirklich Object Access Protocol. Hm.
Das ist halt wie Lightweight Directory Access Protocol. Das ist auch Lightweight ein bisschen zu viel versprechendes.
Ja, also da ist auch die Leichtgewichtigkeit während der Entwicklung verloren gegangen.
Ja.
Und SOAP ist auch, das ist ein absolutes Horror-Ding. Hm. Damit kann man auch also riesen Sachen aufbauen. Der Witz ist, dass ich das jetzt mehrfach erlebt habe, dass SOAP nur, ich sag mal, als Transportmedium verwendet wird und man die Funktionsargumente als serialisierte JSON-Objekte austauscht. Es ist absurd, aber weil einfach SOAP an vielen Stellen einem einfach so entgegengepurzelt kommt, es mit einer Basistechnologie ist, womit man im Prinzip diese Remote Procedure Calls machen kann, also eine Funktion auf einer Gegenstelle aufrufen Und deswegen wird es dafür genutzt, dass SOAP suboptimal ist im gewissen Rahmen des Datenaustauschs. Hat man dann auch eben erkannt und das Ganze mit JSON korrigiert. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man tun konnte. Aber ja, es passiert.
Genau.
So ist das Leben.
Historisch gewachsen, wird man sagen.
Richtig, historisch gewachsen. Das Beste teilweise einfach aus den Möglichkeiten gemacht, die gegeben sind. Aber interessant, also darüber können wir ja wirklich mal auch mit einer Sendung mit diese Technologien aufgreifen, weil ich finde das REST eigentlich sehr interessant, weil REST viel Spielmöglichkeiten lässt, wenn man so sich mal anguckt, was im HTTP-Standard alles drin steckt. Von solchen Sachen wie Content Negotiation, dass man im Prinzip dem Server mitteilt, ich kann das und das, ich verstehe das und das, ich spreche Sprache so und so, dass man über diese Dinge halt schon alleine eigentlich die Gegenstelle in einem Rahmen steuern kann, was im Rahmen von HTML sehr selten genutzt wird. Der Browser oder sowas verwendet selten derartige Funktionalitäten. Über diese eigentlichen Verben in dem Sinne, also die HTTP-Methode, die verwendet wird, klassisch im Internet ist eigentlich nur Get und Put. Maximal, dass irgendwo noch ein Head
auf... Also Post, meinst du?
Ja, Entschuldigung, genau. Get und Post. Maximal, dass halt noch ein Head irgendwo mit auftaucht. Intern arbeitet der Server oftmals mit einem Options oder Option.
Ja. Na, ich denke, also ich habe einige, ich habe jetzt keinen Überblick, wie weit verbreitet das ist, aber einige Web-DAV-Server gesehen und die nutzen dann halt noch ein paar andere Befehle. Aber ich weiß auch nicht, wie weit verbreitet Web-DAV als Technologie jetzt ist.
Also ich kann es aber jetzt auch nicht so richtig einschätzen. Das Interessante ist, glaube ich, dass im Internet Explorer, im richtigen Explorer irgendeine Möglichkeit existiert, so richtig diese Web-DAV-Dinger anzusprechen.
Mit.
Im Grunde kann sich ja dadurch der Web-Surfer als ein Speicher, ich sag mal, als eine Festplatte ausgeben.
Genau.
Neudeutsch würde man irgendwie so
Cloud.
Aber da scheinen bei Windows schon Bordmittel irgendwie mit zu existieren, sodass man das eigentlich auch mit einbinden könnte.
Ich vermute, also es ist auch nur wilde Vermutung, dass das unser Ubuntu das auch geht. Also ich glaube, Ubuntu hat auch so eine von Haus aus, also mit diesem ganzen Explorer-ähnlichen Ding. Nautilus heißt es, glaube ich, dort.
Ja.
Da müsste es das auch geben. Also die haben wir da auch so eine Unterstützung.
Also das Nautilus, dieses Gnome-Zeug und das GFS.
GVFS, glaube ich.
Genau.
Gnome Virtual File System. Oder auch nicht.
GVFS. Dann so. Nee, ich glaube...
Na egal.
Aber den Unterbau von Gnome-Seite her, die unterstützen sehr viele.
Ja.
Die haben für viele Protokolle ja... angefangen von FTP und SMB, aber im Prinzip auch für solche Sachen.
SSH.
Die Erweiterung. SSH, FS.
Ja, genau. Ja. Also es gibt da so recht viele Sachen. Also war ich überrascht, was da alles geht.
Das aber stimmt. An der Stelle nicht täuschen lassen. Also das ist eine Erweiterung vom Gnome
genau.
Und nicht des echten Kernels. Also es gibt auch im Kernel das SSH, FS, was man über den Mount ansprechen kann, aber es gibt eben auch die Erweiterungen, die sich im Rahmen der Gnome-Werkzeuge / eben dieses Nautilus bedienen lassen oder nutzen lassen in dem Sinne.
Ansonsten für den Kommandozeilenbenutzer gibt es Cadaver als WebDAV-Ansprechprogramm und das funktioniert auch sehr gut. Also ich hatte vor kurzem so einen Penetrationstest mit so einem WebDAV-Server machen müssen und aber also das Cadaver hat sich aus meiner Sicht am besten rausgestellt und weil da kann ich, das ist letztlich einfach nur eine Methode oder ein Werkzeug, um die Dateien hin und her zu schieben. Und es gibt mir halt noch so einige mehr Möglichkeiten in die Hand, als dass ich jetzt bei sowas wie dem Nautilus oder sowas gesehen habe. Aber ich meine, das ist auch klar.
Ja. Was mir jetzt noch einfiel, war die OnCloud. Also in der OnCloud ist, glaube ich, auch das Modul zum Speicherverteilen auch per WebDAV in dem Sinne möglich, sodass man da auch dieses Ding einbinden kann. Und nochmal, die Standard- oder die häufig verwendeten Methoden sind ja
Get und Post.
Get und Post. Aber eigentlich sind auch schon damals im HTTP-Standard mehrere noch, also Dinge definiert wurden, beziehungsweise sind auch jetzt noch mal solche Sachen mit erweitert worden wie Patch. Also man kann auch eine Ressource, also REST spricht an der Stelle von Ressourcen, patchen, verändern. Man kann aber eben Ressourcen auch austauschen oder hinlegen. Also dafür ist dann das PUT zuständig und diverse Sachen auch. Also das ist das, wenn man sich dieses HTTP, so wie es, ich glaube 92 oder sowas, das datiert auch schon recht weit zurück.
RFC 2616.
Aha.
Aber ich weiß gar nicht, ob das der erste RFC zu HTTP war. Also das, ja, wie auch immer.
Und in dem Rahmen waren, oder so wie das ganze Ding aufgebaut ist, ist es sehr gut erweiterbar. Hat sich an der Stelle, also lässt sich auch für solche Methoden mitnutzen. Und ja, hat aber im Prinzip auch bekannte Nachteile.
Wobei ich glaube, das war schon RFC 1.1, also HTTP 1.1. Und es gibt also eine Version 1.0 und 0.9. Und also die müssen dann ältere Dokumentennummern haben. Und mittlerweile gibt es ja HTTP 2, was auch also irgendeine 7000, also Ende 6000 oder Anfang 7000er Nummer hat. Das,
also ist es schon draus? Oder
ja, ist es ist irgendwie, ich glaube, letztes Jahr, also irgendwann im letzten Jahr hat es eine offizielle Nummer bekommen. Aber die habe ich nie im Kopf. Das tut mir jetzt leid. Ich bitte um Entschuldigung.
Ja, aber dafür haben wir im Prinzip ja noch die Wikipedia.
Genau. Und genau, jetzt haben wir noch 4 Minuten Zeit, um ein bisschen über TLS zu sprechen. Ja, also, ja, ich meine, wir habt gesehen, also wir hatten offensichtlich viel anderen Redebedarf, den wir jetzt erstmal abgewickelt haben, was ich eigentlich ganz, ganz okay fand, nee, jetzt nicht schlimm fand. Also wird dann die nächste Sendung das Thema TLS dann beinhalten. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, lassen wir es erstmal beim Beredeten bewenden.
Genau, bei den Ausblick auf das kommende Jahr.
Genau, also das wird jetzt sehr regelmäßig werden, unser Datenkanal. Und wir werden also in der nächsten Sendung nochmal ein bisschen auf die Strukturen auch vom Radio OKJ vielleicht eingehen, wie sich das geändert hat. Und dann aber auch schnell zum Thema TLS kommen. Ja, ja, und wir danken euch fürs Zuhören. Freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt, trotz der langen Pause, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und wir hoffen, dass es demnächst keine so langen Pausen mehr gibt.
Genau, dass wir in dem Sinne auch weiterhin irgendwelche interessanten Themen euch bieten können. Sei es zur Wissenserweiterung oder einfach nur zur
Unterhaltung.
Zur Unterhaltung, richtig.
Genau. Schönen Tag noch, in schönen Abend und was auch immer. Schöne Zeit.
Na, tschüss.
Tschüss. R drücken. Nee, du musst es R drücken.